When I get to heaven, I'm gonna tell Jesus what you did.
You're not gonna tell Jesus anything.
Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie, wir sind Stars Bataillon, der Verlorenen, der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Melden uns wieder mit viel Verantwortung. Dich direkt. Wir haben seit neuestem auch viel Verantwortung für Fakten.
Ja.
Das alles, was wir hier sagen, das muss richtig sein, das muss gefaktencheckt sein, das muss von der Redaktion, die hinter uns steht, von der fetten Produktionsfirma, von den öffentlich-rechtlichen Geldern, die wir natürlich erhalten, von den Patreons. Muss das alles abgedeckt werden? Und das lasse ich mir natürlich immer gerne sagen.
With responsibility comes stress.
Dieser Verantwortung versuchen wir nachzukommen. Ich bin erstmal meiner Verantwortung nicht nachgekommen. Ich war diesen Monat nicht beim Bujo Omega.
Oh, das ist ja, darauf steht die Todesstrafe, oder?
Mindestens. Also wenn nicht, wird es sogar noch schlimmer. Da muss ich mit dem Gremium da mich mal auseinandersetzen beim nächsten Mal.
Aber gibt es einen Grund dafür? Also einen plausiblen, den du vortragen kannst? Vielleicht in Reimform, in Gedichtform, dass du irgendwie mildernde Umstände erwarten kannst?
In Reimform?
Ja.
Nee, aber in Reinform.
Ah.
Ich habe ein völlig reines Gewissen, das kann ich schon mal sagen. Nee, guck mal, also ich wollte einfach nicht dieses Jahr schon direkt wieder so starten, wie die letzten paar Jahre eigentlich verlaufen sind, so mit Stress, immer alles mitnehmen, was geht. Manchmal muss man sich auch mal eingestehen, wenn es irgendwie nicht geht oder wenn man die Energie mal anderweitig braucht.
Aha.
Das war bei mir einfach der Fall. Ich habe gedacht, es täte mir mal gut, auszuschlafen an dem Tag, weil das ja wirklich Bujo bedeutet, immer so einen ganzen Tag unterwegs zu sein und noch ein paar andere Sachen zu machen, da wir ja die letzten Wochen wieder viel gearbeitet haben. Ne? Wir haben gedreht, wir haben geschnitten und aufgenommen und alles Mögliche und nebenbei noch ein bisschen Vollzeit gearbeitet und so weiter und so fort. Ich habe noch ein Musikvideo aufgenommen und plane jetzt ein Konzert. Am 7. März spiele ich in Köln live. Okay. Und ja, solche Sachen.
Lädst quasi gerade hier alle ein.
Ja, jeder, der kommen möchte, die ganzen Leute auch, die mich nicht mögen, die uns immer so Kommentare schreiben, die können gerne da hinkommen und das alles mal persönlich rüberbringen. Ich bin gespannt.
Ich bringe faule Eier und Tomaten mit. Also wer kommen mag.
Wie immer. Du warst ja schon sehr häufig auf meinen Konzerten.
Ja, aber ich verteile dann auch gerne sowas an deine Hater.
Genau. Ich brauche mehr Hater auf Konzerten. Also generell so im wahren Leben. Das finde ich cool. Das ist nämlich immer so, im Internet haben die alle immer eine Riesenfresse, aber so privat, persönlich kommen eigentlich immer nur Leute, die nett sind.
Jetzt aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Also, dass die angesprochene Korrektur ein Hater ist.
Ach so, das Thema ist schon lange abgehakt.
Ich wollte nur sagen, damit das nicht falsch rüberkommt.
Eigentlich möchte ich da was sagen, aber das sage ich der Person, glaube ich, wenn wir uns nochmal sehen, dann lieber persönlich. Ist ja nicht hier so internetmäßig, so wie die Hater. Nee, deswegen kein Bujo. Das heißt, diese beiden Kinofilme habe ich nicht gesehen, aber wir haben ja trotzdem, wir zwei Kinofilme gesehen.
Korrekt. Zwei aktuelle.
Ja.
Einen gemeinsam, auf dem wir uns ja schon seit, von wann ist der Favorite?
The Favorite 2019? 18, 19?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also seit 4, 5 Jahren freuen.
Ja, seit Ankündigung, sag ich mal so.
Genau. Den neuen Film von Yorgos Lanthimos. Aber im Vorfeld haben wir uns beide Der Junge und der Reihe angeschaut.
Ja.
Ein Anime.
Ja, neuer Film aus dem Studio Ghibli.
Genau.
Was immer wieder mal eigentlich heißt, dass da nichts mehr kommt. Und dann kommt da doch was.
Ja, und das soll ja wohl der letzte Film von Hayao Miyazaki sein.
Ja, das sollten die davor auch sein. Das ist immer sein letzter Film.
Ja gut, ich habe keinen sonst von ihm gesehen. Dementsprechend kann ich das nicht richtig beurteilen.
Du hast keinen Film von ihm gesehen?
Nee, das
Chihiros Anime, Reise ins Zauberland, nicht?
Das ist meine größte Lücke tatsächlich. Ich habe das wandelnde Schloss auch nicht gesehen. Prinzessin Mononoke, das ist alles noch in den Startlöchern. Ich werde mir das auch alles bei Gelegenheit anschauen, aber ich muss mich auch wie so beim indischen Kino muss mich da langsam rantasten.
Okay.
Also so Akira kenne ich.
Ja, aber das ist ja wieder was anderes.
Ja, ne? Aber
das ist so ein ganz anderer Anime, ne? Stil. Ja, aber das sind nicht alle Animes sind Animes. Da kannst du auch sagen, Film. Ja, ich habe einen Film gesehen. Ja, was denn für ein? Ja, halt einen Film. Bewegte Bilder.
Ja, der ist jetzt schon schon ein bisschen genauer. Es ist ja schließlich ein Genre.
Ja, aber auch, ich weiß nicht, ob man das unbedingt als Genre bezeichnen sollte. Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung wirklich treffend ist. Es ist eine Art, es ist ein Stil. Akira ist zum Beispiel was komplett anderes als die Studio Ghibli-Sachen.
Ja, das glaube ich ja. Alleine das zeigt ja schon, dass ich in dem Bereich noch sehr viel aufzuholen habe.
Ja, ich bin da auch nicht so bewandert, aber ich habe so ein paar Filme aus dem Studio Ghibli habe ich gesehen.
Also für mich ist das tatsächlich der erste Film.
Oh, okay.
Und den habe ich auch wärmstens ans Herz gelegt bekommen von meinem guten Kollegen und Freund, dem Jörgi, der auch gleichzeitig Patron bei uns ist. Und ja, der meint halt, ich soll mir den auf jeden Fall angucken. Wundervoller Film. Und dann bin ich diesem Rat gefolgt und habe mir Der Junge und der Reihe angeschaut. Und ich muss sagen, es war ein interessanter Start.
Ja, das kann man so sagen. Es geht um den Jungen, Maito heißt er. Also das wird Mahito geschrieben, aber die haben es einmal Maito ausgesprochen. Ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich korrekt. Und ganz früh hat er schon seine Mutter verloren in so einem Brand. Also die ist quasi verbrannt. Und jetzt ein paar Jahre später, sein Vater hat eine neue und ist quasi die Schwester der Mutter, die genauso aussieht wie die Mutter. Und dann sieht der Vater mit dem Jungen dann halt dahin. Wir befinden uns, glaube ich, mitten im, ist das Zweiter Weltkrieg? Also auf jeden Fall ein Krieg.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht mehr, welcher. Also auf jeden Fall ein Krieg, in dem Japan involviert ist.
Im Zweiten waren sie es definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Der lässt da so Dinger bauen für Flugzeuge. Flugzeugteile, ist ja auch egal. Und da kommen die da an so ein Anwesen. Da sind so ein paar nette, ältere Damen als Hausdamen sozusagen.
Das ist ihr Hof, oder? Von der Schwester jetzt.
Ja, würde ich sagen. Und die ist schwanger. Genau. Und sagt das auch dem Maito ganz unverblümt so von wegen, guck mal her, dein Geschwisterchen wächst hier ran in meinem Bauch, fühl doch mal. Ja. Also sehr, sehr taktvoll auch und so. Ja. Naja, auf jeden Fall, der Junge hat also nicht so richtig Bock drauf und so, ne, eckt direkt in der Schule an, Schlägerei und der Vater sagt, ah, weißt du was, ich hab dir so viel Kohle in den Arsch geschoben in der Schule, kannst zu Hause bleiben, brauchst du erstmal nicht. Ja, was macht er den ganzen Tag? Ja, so ein bisschen abhängen, malen. Irgendwann hantiert er mit so einem Pfeil und Bogen rum und trifft dann auf einen Reiher. Und dieser Reiher, der spricht zu ihm und sagt so, komm mal mit, wir können alle hier unten fliegen.
Das war was anderes.
Ach so, nee, schon so dieser andere Film.
Da kommt jetzt auch die Serie, die Pennywise-Serie.
Ah, cool, das geht über die Punkband Pennywise. Genau. Freue ich mich, finde ich sehr gut. Nee, der sagt dann halt so von wegen, ich habe hier Süßigkeiten, komm in meinen Van. Und naja, auf jeden Fall, nee, das, was der Reiher sagt, ist halt, deine Mutter, die ist gar nicht tot, ich weiß, wo die ist, kann ich dir zeigen.
Ja.
Muss auch mitkommen. Na, komm doch mal mit. Und der Junge sagt natürlich, ja, ist Quatsch und so, ne, lässt sich erstmal nicht drauf ein. Irgendwann lässt er sich drauf ein, obwohl er sehr skeptisch ist. Er folgt ihm und es ist mal wieder so dieses Alice-im-Wunderland-Prinzip, die kommen halt in so eine andere Welt.
Andere Realm?
Ja, könnte man sagen, auch andere Zeitebene, ein Paralleluniversum, könnte man sagen. Da gibt's ganz viele weirde Viecher, die hauptsächlich Tiere sind. Die okay. Pelikane, die Sittiche und so weiter und so fort.
Nur die Proportionen sind halt andere, ne?
Genau. Und so kleine Kirby-Viecher, die noch eine wichtige Bedeutung haben, den Namen vergessen. Naja, auf jeden Fall lernt er da sehr viel über seine Familie und über sich und ja, muss er über sich hinauswachsen, Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Und dann geht es so ein bisschen darum, wie und ob er dann zurück in die alte Welt, also in unsere Realität zurückkehren möchte. Das ist so der Film.
Ja, eine Reise in ein Wunderland. Und ich muss sagen, dieses Wunderland fand ich ganz interessant. Das ist tatsächlich so das, was ich hier wirklich am gelungensten fand. Diese alternative Welt, sag ich mal, die geschaffen wurde, mit vor allem dann halt auch der Reiher, der sich dann als was anderes auch, sag ich mal, entpuppt.
Ja, das ist einfach ein komisches Viech.
Und auch die ganzen Tiere, die halt sprechen können und was dann auch in der Welt dann letztlich, sag ich mal, so möglich ist und wie das alles funktioniert und so dieses, ja, so ein bisschen was Mystisches dann noch, weil es dann auch so, ich sag mal, so den einen oder anderen Brauch gibt, der hier praktiziert wird, der nicht so wirklich irdisch zu sein scheint, weil die Wesen, die dann auch letztlich dort existieren, teilweise nicht so ganz irdisch sind. Aber zumindest die Sprache ist da komplett, sag ich mal, eine einheitliche.
Japanisch.
Hast du den nochmal geschaut?
Nein.
Achso, okay. Nee, ich habe den auch in der Synchro geschaut.
Das Gesprochene ist irgendwie bei den ganzen Studio Ghibli und vor allem bei den Miyazaki-Filmen, ja, ist nicht so das Wichtigste. Der erzählt viel über Bilder und genau. Es geht um die Bildgewalt und sowas. Genau. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja, und das ist das, was mich zum Teil irgendwo auch fasziniert hat. Also ich meine, letztlich wird ja dann auch diese Findung, weil er ja dann auch mit seiner Vergangenheit, mit, ich weiß nicht, was man jetzt alles hier sagen darf, aber mit seiner Geschichte irgendwie so ein bisschen konfrontiert wird, weil er da auf, sag mal, Verwandte trifft und da einiges über sich bzw. über seine Familie erfährt. Es ist also quasi so ein bisschen wie so eine Entdeckungsreise in einer surrealen Welt irgendwie so. Und letztlich ja. sind es Abenteuer, die er begeht und man ist halt die ganze Zeit an seinen Füßen. Ne, und macht das quasi alles mit und das ist auch irgendwie nett, sieht cool aus. Mir hat nur tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Stoßrichtung gefehlt.
Ja, ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen, How Do You Live? Das basiert ja auf diesem Buch von dem Autor Genzaburo Yoshini, das heißt Kimitachi wa do Ikiru ka, aus dem Jahr 1937. Hast du gelesen?
Ja, mehrfach.
Im Original auch, ne?
Ja, ja, klar, ich trinke dann auch immer Sake dazu und mache mir hier so Räucherstäbchen an, also.
Ja, das ist die beste Stimmung dafür, auf jeden Fall. Wir lesen jetzt auch mehr, weil immer wieder, also unter den letzten Videos stand ja auch immer, ja, sollte man vielleicht mal das Buch lesen. Okay. Da muss ich aber auch mal dazu sagen, der Kanal hier heißt Filmfressen. Und nicht Buch fressen. Das ist so, wir sind hier nicht das literarische Duo. Ja?
Definitiv nicht. Nee. Ich zumindest nicht.
Nee, ich lese zwar ab und zu auch, ja, und zwar mehr als nur den Social Media Feed, aber nee, ich habe das Buch natürlich auch nicht gelesen, keine Ahnung, wie sehr das jetzt darauf basiert.
Den Feed solltest du besser mal nicht lesen.
Manchmal nicht, ne?
Sonst wird das hier immer mehr Inhalt als die Filme.
Ich sag mal so, ich war ein bisschen verwundert, weil das Plakat suggerierte mir, da ist ein Junge, der mit so einem Reiher Abenteuer erlebt. Mhm. Das ist auch so ein bisschen so, aber der Reiher nimmt gar nicht so eine große Rolle ein.
Ja, definitiv.
Also da gibt es andere Figuren, die eine wichtigere Rolle eingehen und vor allem der Reiher steht nicht in dieser Beziehung zu dem Jungen, die ich erwartet hätte. Ja. Das kommt dann erst später quasi. Ohne jetzt zu viel zu spoilern und so. Muss man auch immer aufpassen mit Spoilern. Und es ist also vom Stil her, vom Zeichenstil her und so. Und es ist, früher hätten wir gesagt, es ist ein Zeichentrickfilm. Es ist jetzt heißt es Anime. Ist ja auch egal. Es ist halt ein typischer Studio Ghibli-Film. Es ist ein typischer Miyazaki-Film. Ich finde auch, dass der, sobald er sich in diese anderen Welt, in diese andere Welt begibt, dann nimmt er so ein bisschen Fahrt auf. Mhm. Da wird es dann cool, da wird es abgefahren, da gibt es diese ganz komischen Kreaturen und Figuren und dann, wie gesagt, gibt es das Paralleluniversum, spielt ja Zeit irgendwie noch eine Rolle. Ja. Ich finde aber, dass er auch viele Sachen angestoßen hat.
Aber nicht zu Ende geführt hat.
Viele nicht, also aus meiner Sicht, ich glaube, das ist ein Film, den sollte man öfter gucken, weil der nicht so eindeutig ist in seinen Sachen. Mhm. Ich glaube, um das komplett verstehen oder überhaupt besser verstehen zu können, müsste man den vielleicht nochmal schauen. Was mich jetzt nach dieser Sichtung ein bisschen enttäuscht hat, war, dass diese Welt, in der die sind, die bietet noch so viel mehr Potenzial, Sachen zu erzählen, weil da ja noch so viel, da sind noch viel, viel mehr Möglichkeiten und ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben hier nur so einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen.
Vielleicht ist es ein Auftakt zu einer Trilogy.
Ja, das weiß ich nicht. Nee, das weiß ich nicht. Ich schätze auch nicht, aber es hat mich so ein bisschen hungrig zurückgelassen. Hm. Was vielleicht nicht schlecht ist, ne, dass ein Film einen hungrig nach mehr zurücklässt. Natürlich hat er mir gut gefallen. Der ist schön erzählt. Hm. Der geht auch so ans Herz und hat wirklich tolle Figuren, ist sehr schön umgesetzt. Die Musik, alles. Also es passt halt natürlich wieder mal handwerklich alles ineinander. Der hat mich aber nicht so abgeholt wie zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland.
Okay.
Den finde ich persönlich besser. Ja, keine Ahnung. Hat mich einfach mehr berührt, hat mich mehr abgeholt. Hm. Prinzessin Mononoke ist halt auch richtig stark. Sollte ich mal wieder gucken. Ich hatte mal vor ein paar Jahren, habe ich mit meiner Mitbewohnerin hier, habe ich mal so ein paar Filme, Marathon. Weil die alle auf Netflix liefen, haben wir noch mal so ein paar Filme. Also ich habe ein paar nachgeholt. Sie kannte die alle und ich hab den einen oder anderen dann zum zweiten Mal gesehen. Chihiros Reise ins Zauberland, den kannte ich zum Beispiel schon.
Ja,
ist im wahrsten Sinne des Wortes ein fantastischer Film. Also bedient halt diese Fantasy-Elemente. Ist ein schöner Film. Doch, also wenn man die anderen Filme mag von ihm, dann wird man den auch mögen. Ich finde, er hat ein paar stärkere zu bieten.
Aber dann ist es ja letztlich vielleicht auch ein guter Einstieg für mich gewesen, weil es dann jetzt nach oben hin der Ausschlag immer gegeben ist.
Wie gesagt, ich bin da auch nicht der allergrößte Fan, der das Studio Ghibli über alles hängt. Ne? Ja. Ich bin da jetzt kein Jünger. Ich kenne auch nicht alle Filme. Bin, wie gesagt, beim Anime jetzt auch nicht der Experte. Ich habe ein paar mehr Filme gesehen als du, aber das war's dann auch. Und das ist ja doch nur meine Einschätzung. Ne? Ja. Also ich würde sagen, du wirst jetzt bei Chihiros Reise ins Zauberland wirst du mehr zu entdecken haben und da wirst du mehr mitnehmen. Hm. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, hier der Junge und der Reiher, das ist das Geilste seit der Entdeckung von Flöchen. Klopapier. Ja?
Okay.
Das kann sein, weil weiß ich nicht.
Ja, gut, das wird sich ja zeigen, weil so mit der Zeit hatte ich auf jeden Fall vor, zumindest die großen Titel, wir haben sie quasi alle genannt, dann letztlich endlich mal nachzuholen.
Ja, da gibt es auch noch Mein Nachbar Totoro, die Geschichte von jemand, der neben dem Schauspieler John Totoro wohnt. Das finde ich ganz gut. Aha. Ja, war jetzt nicht der beste Gag, aber komm.
Ja, nee, aber ich kenne auch die Titel alle, die sagen mir auch was, die haben es ja auch alle quasi ins Kino mehr oder weniger geschafft. Die haben ja auch eine große Fanbase.
Ah, Das Schloss im Himmel. Ja, das ist auch gut. Sollte man auch schauen. Okay. Habe ich den nicht schon mal hier besprochen? Also ich meine, ich hätte vor ein paar Jahren habe ich auf jeden Fall irgendwas...
Anime haben wir noch gar nichts besprochen.
Okay, das ist komisch. Wie gesagt, weil da war mal so eine Phase, ich glaube so zur Corona-Zeit anfangen, da habe ich hier einige geguckt. Naja, da habe ich die wahrscheinlich einfach nicht.
Ja gut, aber da hatten wir eh so viel Zeit, dass wir gar nicht hinterher kamen, das alles zu besprechen.
Ach, wir armen Dinger.
Ja, ne? Ja, Poor Things ist der neue Titel vom neuen Lanthimos-Film.
Ja, ein Regisseur, dem von manchen Seiten vorgeworfen wird, er sei sehr prätentiös.
Von wem?
Ja, da gibt's Menschen, die das prätentiös finden, was er macht, oder den als Hipster-Regisseur abstempeln.
Die haben den nur nicht verstanden.
Ja, genau. Das Totschlagargument. Wer unseren Kanal Filmfressen oder auch den dazugehörigen Podcast Cinephil kennt und schon länger verfolgt, weiß, dass wir sehr große Anhänger sind.
Ja, seit der ersten Minute an.
Ja, du hast mich ja auf den Trichter gebracht mit Dogtooth damals, glaube ich.
Ja, genau.
Das war dann der erste, den ich gesehen habe.
Es war ja nicht sein erster, aber es war zumindest auch der erste, der in Deutschland, sag ich mal, für Furore gesorgt hat.
Genau, dann habe ich mir den angeguckt, dann habe ich mir auch Alps und so und dann alles. Ja. Und The Lobster war, glaube ich, der zweite, den ich gesehen hatte.
Ja, das ist ja auch sein bester.
Der lief auf dem Fantasy Filmfest, Nights oder so. Ja. Das findest du echt The Lobster seinen besten?
Na, okay, vielleicht nicht sein bester, aber es ist der mir am liebsten ist, den gucke ich am liebsten.
Ah, krass, okay, das hat sich bei mir ein bisschen geändert. War eine Zeit lang auch so und ich kann verstehen, dass man The Lobster ein bisschen hipstermäßig findet. Also ich kann auch schon verstehen, wenn Leute sagen, ja gut, der ist halt weird des Weirdseins willen, wenn man ein paar ältere Filme sieht. Also zum Beispiel The Lobster. Ich finde Erbs zum Beispiel extrem unterschätzt. Ja. Ich liebe The Killing of a Sacred Deer. Eigentlich finde ich bis auf Kinetta eigentlich fast alles gut, was er gemacht hat.
Ja, das
ziemlich gut. The Favorite war ja dann schon wieder zugänglicher. Mhm. Den haben wir ja auch dann besprochen. Und da ist ja so bei The Favorite, da ging ja, also bei den ersten Filmen war das Äußere, sage ich mal, alles so ein bisschen kahler, steriler. Hat nicht so eine große Rolle gespielt. Die Menschen haben alle so ein bisschen mechanisch gesprochen und so. Mhm. Es ging dann um andere Sachen. Es ging mehr um die Metaebene. Mhm. Bei The Favorite ging das schon wieder in eine andere Richtung. Auf einmal ging er so auf Bildästhetik und ungewöhnliche Kameraeinstellungen. Seine Schauspieler durften endlich mal schauspielern und wirklich betonen und sowas.
Glaubhafte Schauspieler stand jetzt auch unter anderem im Vordergrund.
Genau, und das bei Poor Things setzt sich das konsequent fort.
Ich würde sagen, mit The Favorite ist er ja dann quasi auch im Mainstream angekommen. Das ist so quasi so, ja, der Vergleich hinkt vielleicht, aber das ist für mich so wie Villeneuve's Dune.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Aber ich habe mich auf jeden Fall auch tierisch auf Poor Things gefreut. Ich hatte aber auch so ein bisschen Angst, die sich zum Glück dann schon in der ersten Szene als völlig grundlos herausgestellt hat, weil der gute Mann es wieder geschafft hat mit einem Film von 140 Minuten, der sich nicht ansatzweise so anfühlt, mich von der ersten bis zur letzten Sekunde zu begeistern, zu verzaubern, zu verwundern, zu bezirzen und davon zu überzeugen, dass Yorgos Lanthimos aktuell immer noch der interessanteste Filmemacher ist, den ich zumindest kenne.
Du kennst ihn sogar. Krass.
Von dem ich kenne.
Ja.
Von dem ich Filme kenne. So.
Da stimme ich zu, das war's. Braucht man nicht weiter drüber sprechen.
Da hast du vollkommen recht.
Es gibt sehr viel zu besprechen. Dann bin ich ja wahrscheinlich wieder dran, einfach mal zu sagen, was da passiert in diesem Film. Es geht um Bella. Hm? Nicht Bella Lugosi, sondern um die Bella, gespielt von Emma Stone, die auch für diese Rolle schon einen Preis bekommen hat. Und zwar den Goldenen Globus 2024. Hm? Hat sie schon abgeräumt. Und die ist ein bisschen weird, weil sie in einem Yorgos Lanthimos-Film spielt. Nein, weil sie eine reanimierte Person ist.
Genau.
Ja, wir gehen natürlich jetzt nicht zu sehr aus Detail.
Wir dürfen ja nicht spoilern, ne?
Ah, nee, wir spoilern natürlich nicht. Jetzt gibt's böse Kommentare, wenn wir etwas zur Handlung verraten oder so. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass der Professor Viktor Frankenstein, nein, er heißt hier Godwin Baxter.
God.
Genannt God. Gut, da ist es nicht so subtil mit der Herleitung. Der hier verkörpert wird von dem fantastischen Willem Dafoe, der selbst aussieht wie Frankensteins Monster quasi.
Total.
Obwohl wir alle wissen, dass eigentlich Dr. Frankenstein das Monster ist, aber egal. Der ist so ein bisschen zusammengeflickt, weil sein Vater schon, der auch so ein verrückter Professor war, der hat an ihm rumgedoktort. Und dieser Godwin Baxter hat jetzt die Bella erschaffen, indem er halt ihren Körper reanimiert hat. Und die ist halt sehr, so von den Gedanken her, heute würde man sagen Mindset, ist sie halt noch, ist sie sehr jung. Mhm. Das hat einen Grund, den wir hier nicht verraten. Und das heißt, sie lernt gerade erst. Ne? Sie lernt sprechen, sie lernt Koordination der Extremitäten und so weiter und so fort.
Du meinst das Ficken?
Das lernt sie dann auch.
Okay.
In der ersten Mal lernt sie Masturbation, sich selbst zu befriedigen.
Stimmt, mit einem Apfel, glaube ich, war das erste, ne?
Ja, das ging so schnell, das habe ich gar nicht gesehen, aber die hat danach auf jeden Fall eine Gurke.
Schwupps, war es weg.
Ja, schwupp, eingesogen. Und auf jeden Fall geht es ja darum, dass so was passiert, wenn ein, also sie hat ja den Körper einer Erwachsenen, und zwar von Emma Stone, ne? Wenn quasi ein Kleinkind den Körper eines Erwachsenen hat und die Welt entdeckt.
Ja.
Also sie entdeckt erstmal sich, ihren Körper und so weiter und so fort, dann verspricht
Lissabon.
Ah, nee, Moment.
Ach so, okay.
Verspricht der God, verspricht ihr dann den Max McCandles zu heiraten. Das ist nämlich der Assistent, den er engagiert hat, der ein bisschen Daten sammeln soll über sie. Aber vorher, sie will halt raus die ganze Zeit. Ne? Und er sagt so, nee, es geht halt nicht. Kannst ja nicht einfach draußen rumlaufen und so weiter.
So weit bist du noch nicht.
Weil natürlich, also er möchte die Kontrolle haben, was jetzt nicht so godlike ist, weil Gott ist ja, ich zitiere damit Al Pacino aus Im Auftrag des Teufels, Gott ist ein Voyeur.
Aber er ist ja auch ein bisschen sorgsam, weil es ist ja quasi auch so ein bisschen wie eine Tochter für ihn, das sagt er ja auch.
Das sagt er, aber ich glaube, der Grund, warum sie nicht draußen rumlaufen sollte, ist schon ein anderer. Weil sie hatte ja ein Leben davor, das wissen wir. Und der hat die halt reanimiert und keiner weiß halt, also ne, das wissen die Leute halt nicht, die eventuell diese Person vermissen.
Ja, theoretisch weiß er es ja auch nicht.
Ja, das stimmt allerdings. Auf jeden Fall ist sie dann verlobt, aber sie will die Welt entdecken hin und her und irgendwann lässt der Godwin sie halt gehen. Und zwar mit dem, also das ist keine gute väterliche Entscheidung, muss ich mal sagen. Mhm. Also sie mit dem Duncan Wedderburn oder Weddenburn oder wie der heißt, gespielt von Mark Ruffalo, durch die Welt ziehen zu lassen.
Mhm.
Und zuerst begeben sie sich dann zusammen auf ein Abenteuer, weil sie sagt ja so, sie will halt erstmal ein bisschen rumhuren und dann heiratet sie den Max McCandles. Ja, ist doch so.
Ja, ist tatsächlich so.
Ihre Freiheit genießen und so. Es wird sehr viel gefickt in dem Film. Das
Hörner ich abstoßen und so.
Ja, genau. Hörner abstoßen. Und dann begeben sie sich erstmal in die schönste Stadt der Welt.
Nee, das ist doch erst der dritte Punkt. Paris sind sie drittes.
Ja, Lissabon sind sie ganz am Anfang.
Ja, du hast das Schönste gesagt.
Ja, das schönere Paris.
Ach,
Lissabon ist auf jeden Fall schöner als Paris. Und das ist alles in so einem retro-futuristischen Stil. Also das ist nicht wirklich Lissabon, wie es damals war. Also das spielt irgendwie, man weiß gar nicht, wann das spielt. Anfang 19. Jahrhundert würde ich mal tippen, so wie das aussieht. Ja,
so von den Kostümen her, so in der Richtung. Aber es ist halt
nicht Anfang 20. Jahrhundert, aber oder Mitte 19. Ich weiß es nicht.
1900 irgendwas. Nee, 1800 irgendwas.
Ja, wird nicht gesagt, ne? Aber es gibt halt da auch es gibt Zeppeline auf jeden Fall. Es gibt so Taxen, die da irgendwie in der Luft schweben, an so ein bisschen wie eine Schwebebahn. Also es ist halt alles so ein bisschen so eine Fantasy-Welt.
Ja.
Das Schiff auch, dem sie sich später begeben da, sieht auch so aus, wie wir noch nie ein Schiff gesehen haben.
Mhm.
Und dann geht es um Selbstbestimmung. Es geht darum, dass sie bestimmt, wann gebumst wird und dass sie auch einfach die Stadt erkundet und zwar auf eigene Faust.
Selbstbestimmung für eine Frau? Wer denkt sich denn sowas aus?
Ja, was geht ab? Verdrehte Welt, verkehrte Welt. Ich bin auch.
Bin ich dagegen? Also.
Ja, mir ist auch vor lauter Erschütterung wirklich die Bibel ins vegane Müsli gefallen. Also das fand ich wirklich gar nicht. Ging gar nicht.
Propaganda hier.
Genau, der Mark Ruffalo verkörpert halt diesen fiesen Fickerich, sag ich mal. Diesen Duncan. Halt aber auch wirklich so kongenial, weil der ist halt so sehr überzeugt von sich. Sagt auch, er ist der Beste im Bett und so weiter.
Ist er ja auch den ganzen Film über.
Ja, sagt sie zumindest auch. Und er ist halt so voll der Player.
Ja.
Was man halt bei Männern cool findet. Ne? Wenn die viel rumficken, dann sind die halt die geilsten. Wenn Frauen das machen, kommt das nicht so gut an. Und zumindest in der Zeit, in der Film vorgibt zu spielen und so, kommt das halt auch nicht so gut an.
Mhm.
Und wir sehen halt, wie dieser Duncan so Stück für Stück an Bella zugrunde geht.
Auf jeden Fall.
Zerbricht an ihr.
Und es freut uns.
Ja, es ist geil. Also bevor ich jetzt noch weitere Details erzähle, also es geht darum, dass Bella ihr Leben einfach lebt, wie sie es möchte und die Welt erforscht.
Genau.
Es geht viel um Sexualität halt auch und die sexuelle Befreiung der Frau.
Es ist ein Porno tatsächlich.
Genau. Es ist ein Porno oder wie man heute sagen würde, ein feministischer Film. Und ich hoffe wirklich, dass Greta Gerwig sich diesen Film anguckt, damit sie sieht, was wirklich einen feministischen Film ausmacht. Also traurig, dass da erstmal ein Mann vorbeikommen musste, der wirklich es schafft, den Feminismus so schön und so lustig, so unterhaltsam und wirklich so genial auf die Leinwand zu zaubern. Mit der Hilfe natürlich von Robbie Ryan, der hier der DOP war, also der Kameramann, Kameraperson, Director of Photography, nämlich wirklich in ganz zauberhafte Bilder getaucht. Ja.
Auf jeden Fall. Und damit schließt er ja auch tatsächlich, also was Bild und Bildkomposition und so angeht, schließt er ja nahtlos an Favorite an.
Ja, Kostüme auch, alles.
Ja, ja, genau, weil er mit Weitwinkel, mit Froschperspektive und so arbeitet. Ganz geile Perspektiven, die wir hier zu sehen bekommen. Kostüme aus einer anderen Welt, die aber dennoch irdisch aussehen, aber göttlich daherkommen. Also ganz großes Lob auch hier an Kostüme, an Sets. Diese Welt, die er schafft, das ist schon echt schön, weil es halt auch so surrealistisch ist. Aber im Vordergrund steht für mich tatsächlich neben der Metaebene, also beziehungsweise ist nicht Metaebene, ne, aber Emanzipation, Selbstbestimmung und so.
Das ist ein sehr eindeutiges Thema.
Ja, yeah, genau. Aber davon unabhängig ist tatsächlich für mich auch hier die Darstellung der Schauspielenden enorm viel wert. Willem Dafoe als quasi Dr. Frankenstein ist großartig, aber wird halt von Mark Ruffalo als dieser, vor allem dann später als beleidigte Leberwurst spielenden Sack großartig hier zu begleiten. Aber, und das ist halt dann, gut, du kannst mit Preisen oder so argumentieren, wie du willst, aber was Emma Stone hier leistet in diesen 140 Minuten ist fantastisch. Und das habe ich tatsächlich so auch noch nicht gesehen.
Von ihr jetzt nicht.
Ja, aber auch was die Entwicklung ihrer Figur angeht, die so harmonisch ist und die uns so krass von der ersten bis zur letzten Minute eine opulente Entwicklung von einem ja quasi Kleinkind hin zur selbstbestimmten Frau halt zeichnet. Das ist schon phänomenal.
Die trägt den ganzen wirklich opulenten Film auf ihren kleinen Puffärmelchen.
Ja, und das müsste sie noch auch, nicht mal.
Ja, was ja auch immer so ein wiederkehrendes Motiv ist,
ja.
Den Puffärmel. Ja, genau, kurz zu den Figuren, da wollte ich mich nochmal sagen, wir haben jetzt den Goldwyn Baxter immer so mit Viktor Frankenstein verglichen. Er ist aber viel sympathischer.
Okay, was ist denn an Dr. Frankenstein, also an dem Arzt, groß unsympathisch?
Ich habe nicht gesagt, dass er unsympathisch ist. Ich habe gesagt, dass der Goldwyn Baxter noch sympathischer ist, weil er halt mehr, noch väterlicher ist als der Frankenstein. Und selbst so eine auch sehr tragische Figur ist, weil er selbst ja auch Opfer ist, seines Vaters zum Beispiel.
Ja klar, aber Dr. Frankenstein hat sein Monster ja auch vor dem wütenden Mob bewahren und beschützen wollen. Gut, hat er letztlich dann nicht geschafft, aber da waren auch schon väterliche Gefühle.
Ich sage nicht, dass keine waren. Ich finde den Goldwyn Baxter auf jeden Fall noch eine Spur. Er ist nahbarer auf jeden Fall, weil wir halt sehr viel von ihm mitbekommen. Ich finde, der hat noch mehr Seele an Charakter bekommen, okay, als Viktor Frankenstein zumindest. Vielleicht nicht in jeder Iteration, aber ja. Und der Mark Ruffalo, du hast es ganz genau gesagt, beleidigte Leberwurst, der ist halt wie ein kleiner Junge.
Mhm.
Und das sagt man ja immer so schön, Boys will be Boys. Und Lanthimos dreht das hier um. Also es ist überhaupt nicht subtil, ne? Aber als stumpf würde ich es auch nicht bezeichnen. Er macht es halt auf unterhaltsame Art und Weise. Und da ist es nämlich, dass die Bella ist einfach Girls will be Girls. Weil die ist ja nicht unter diesen sozialen Zwängen aufgewachsen.
Genau.
Ne? Wenn sie da in diese High-Society-Welt, weil das muss man auch sehen, ne? Also das spielt alles so in der High-Society erstmal.
Genau.
Ja, also sie kennt nur diese Etepetete-Gesellschaft. Ne? Ist nur unter Ärzten und gut betuchten Leuten, also da, wo die Kohle ist.
Genau.
Da komme ich gleich noch zum zweiten großen Thema, was mich auch sehr gefreut hat, mit dem ich überhaupt auch nicht gerechnet hätte. Und die Bella kann sich da einfach frei entwickeln, weil ihr Vater sie nicht diesen Zwängen und diesen Regeln unterstellt hat. Sie nicht so autoritär erzogen hat. Da stößt sie dann erst an, wenn sie mit dem Duncan da unterwegs ist und die da irgendwie, ne, fein was essen und so.
Mhm.
Wenn er sich da die Pastéis de Nata reinschiebt, die übrigens überhaupt nicht lecker aussahen, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ach ja.
Außerdem spricht er da von einer Siesta und die gibt's in Portugal nicht. Da gibt's keine Siesta, da gibt's eine Sesta. Wir sind keine Spanier, wir sind Portugiesen. So, damit habe ich die zwei Sachen angesprochen, die mir an dem Film nicht gefallen.
Vielleicht haben sie es ja mit Madrid verwechselt.
Ja, Madrid oder Mailand, Hauptsache Portugal.
Genau.
Und da ist sie halt eben dieses Girls will be Girls. Sie hat halt diese ganzen Zwänge nicht, ist halt wie ein kleines Kind, aber mit dem Körper einer Erwachsenen und entdeckt dann halt auch die Sexualität halt spielend und denkt sich halt auch so, ja, ist doch geil, ey, Bumsen macht doch voll Spaß, warum macht man das nicht die ganze Zeit?
Bringt's Happiness, ne?
Genau, ja. Wie gesagt, wenn Männer das machen oder, ne, Männer machen es halt gern und viel und sprechen darüber, dann ist es kein Problem, ne? Also zumindest auch in diesen Gesellschaftsstrukturen. Nur bei Frauen damals wie heute immer noch, jetzt im Durchschnitt gesehen, immer noch ein bisschen was anderes. Hat immer noch was Anstößigeres. Das geht ja sogar so weit, dass irgendwann tatsächlich das Verhuren ein Thema wird, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und dann kommt das andere Thema, was dann Lanthimos auch noch aufmacht. Da war ich überrascht, oder zumindest der Drehbuchautor Tony McNamara, dass irgendwann ihr mal gezeigt wird, dass es ja nicht nur diese High Society gibt. Es gibt ja auch arme Menschen. Und dadurch, dass die reich sind, bedeutet das einfach, dass andere Leute arm sind. Das ist nämlich genau die Konsequenz. Und da ist sicher auch ein ordentlicher Schuss Kapitalismuskritik drin. Oder Scheiße. Klassizismus oder wie man das auch immer nennen möchte und so.
Das hat dir dann auch nicht gefallen, oder?
Also fand ich super. Ne? Mit beiden Sachen habe ich nicht gerechnet. Ich habe wirklich nur im Vorfeld, ich wollte so wenig wissen wie möglich. Ich wusste nur, ist eine Frankenstein-Geschichte, so in der Art. Mhm. Ne, die wird reanimiert und läuft dann da rum. Und ich wusste nichts von diesem Feminismus-Thema. Auch nicht hier von der, also dass hier Kapitalismus, auch Sozialismus und so weiter hier ein Thema werden.
Ja, aber gehört halt dazu, ne? Wenn sie halt die komplette Welt kennenlernt, dann werden halt auch die, ja in Anführungsstrichen, die düsteren Kapitel, also die traurige Wahrheit, die realen Verhältnisse halt auch, die gehören dann halt einfach mit rein.
Ja, das hat er nicht vergessen. Das finde ich gut. Oder die Macher haben es nicht vergessen. Und man sagt ja häufig, Style over Substance, ne, wurde Lanthimos vielleicht auch schon mal vorgeworfen. Keine Ahnung.
Ja?
Ja, eigentlich wird es Nicolas Winding-Refn vorgeworfen.
Ja.
Fast immer. Und bei Nicolas Winding-Refn frage ich mich manchmal, warum darf denn der Stil nicht die Substanz sein? Hm. Also warum heißt es immer Style over Substance? Wieso heißt es nicht, der Style ist die Substance?
Ja.
Das ist ja auch durchaus ein Stilmittel. Also in der Kunst darf es ja auch das geben. Und der Lanthimos hat hier halt beides. So geil auf die Leinwand gebracht. Allein die Credits, die man sieht, die irgendwie in so einem Rahmen um die Leinwand laufen.
Mhm.
Wenn man so einem Bild dann die Zwischensequenzen, also die Kapiteleinblendungen, auch total abgefahrene Bilder in schwarz-weiß, so surreales Zeug, dann kommt die Kapiteleinblendung. Also absolut top. Also ich bin einfach verliebt und es war eigentlich klar, ne? Wir haben ja gesagt, so von wegen, wenn wir den sehen, dann müssen wir ihn nachtragen in die Tops 2023.
Ach so, ja gut.
Das machen wir hiermit und ich packe ihn gleichzeitig auch schon in die Top-Liste für 2024.
Ja, aber der hatte da jetzt ein, also der ist ja dieses Jahr gestartet, ist ja aber letztes Jahr in den...
Auf Festivals lief der schon,
ja. Ja gut, aber das musste man ja nicht als... Ich meine, wir betrachten eigentlich immer den Filmstart, also den offiziellen...
Ja, was stört dich daran, dass ich den jetzt zweimal in die Top-Filme packe?
Ja, so gesehen nichts, aber es reicht doch einmal, also...
Ja, so gut war er dann doch nicht, ne?
Das hat damit nichts zu tun, der wird ja nicht besser, nur weil er in zwei Listen ist.
Doch.
Das widerspricht sich eigentlich, ich kann ja nicht in der besten zwei...
Das,
ist doch egal.
Das nennt man Wertschätzung.
Okay,
das Wertschätzung... Ist das, das, was du von mir nie erfährst.
Zum ja, Beispiel. Richtig. Ja, deshalb weiß ich nicht, was das ist. Aber diesem Film gebührt natürlich die größte Wertschätzung. Ich bin auch mehr als zufrieden. Er hat halt wieder das geschafft, was er mit seinen Filmen meistens bei uns geschafft hat. Große Begeisterung. Und ich bin froh, dass du das Wort Barbie nicht mit reingebracht hast, auch wenn man sich das denken konnte.
Na gut, ich habe die Regisseurin von Barbie genannt.
Ich sag ja, man konnte es sich denken, aber das haben ja alle anderen schon quasi mehrfach ausformuliert. Aber
welche anderen?
Ja, hier so ein paar Kanäle.
Ach so, ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ist mir auch egal, weil ich habe das im Kinosaal schon direkt gesagt.
Ja, es geht ja nicht um Plagiat. Herzvorwürfe oder so.
Ja, ja, alles gut.
Aber ich würde tatsächlich Emma Stones Schauspiel hier als größtes Prunkstück hier sehen an diesem Film, der insgesamt schon perfekt ist, aber sie macht diesen Film irgendwie nochmal ein Stück perfekter. Punkt.
Okay, weiter geht's mit Young Frankenstein.
Young Frankenstein, stimmt, genau.
Ja, elegante Überleitung.
Ja, total. Ich hatte auch schon wieder vergessen, dass das ja der nächste Film ist. Und ich muss sagen, es ist auch schade. Ich hätte den eigentlich lieber unabhängig davon besprochen. Auch wenn du jetzt sagen wirst, Frankenstein ist jetzt hier letztlich gar nicht so das wichtige Thema in Poor Things. Wobei die Anleihen natürlich schon offensichtlich sind. Aber es ist natürlich schwierig, jetzt einen Film aus den 70ern von einem Blödelregisseur in Anführungsstrichen direkt danach zu besprechen. Vor allem auch, weil ich den Film, glaube ich, vorher nie gesehen habe. Und wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihn komplett vergessen. Weil ich dachte tatsächlich, ihn gesehen zu haben. Aber Frankenstein Junior, wie er im Deutschen dann betitelt wurde, war für mich eine Neuentdeckung. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, inwieweit ich diese feiern möchte, ne? Weil es ist zunächst einmal, wie man das von Mel Brooks, dem Regisseur, erwarten kann, eine Parodie. Und Herr Brooks hat ja nun mal verdammt viele Parodien hervorgebracht. Der hat ja quasi alles, was man aufs Korn nehmen kann, aufs Korn genommen.
Ja, das ist sein Trademark, ne?
Genau, unter anderem auch die Bibel.
Der Herr Jehova hat euch seinem Volke diese 15... Ui. 10! Diese 10 Gebote gegeben, die ihr alle befolgen sollt.
Nee, da hört es aber echt auf jetzt.
Nee, eigentlich ja nicht. Ich finde, gerade da sollte es anfangen.
Was? Also ein Fantasiebuch voller Fabelgeschichten, das sich darüber lustig zu machen, das ist jetzt ein Schritt zu weit.
Aber ich muss sagen, so grundsätzlich finde ich einige Filme von ihm sehr unterhaltsam. Mel Brooks hat im Regiestuhl aber keinen Film geschaffen, den ich abgrundtief abfeiern würde.
Hast du nie Spaceballs gesehen?
Das war als Kompliment gemeint.
Danke, Sir.
Doch. Letztlich habe ich die meisten gesehen, aber keinen davon würde ich jetzt irgendwie unter meine Top 10 Komödien ever packen.
Das ist Antisemitismus, das weißt du, ne?
Weil er Jude ist, oder was?
Ja, klar.
Okay, so ist man ganz schnell ein Antisemit. Ja, super.
Ja, ja, heutzutage schon. Tut mir auch voll leid, ich habe voll vergessen zu sagen, dass das natürlich Ironie ist. Ich muss das ja, wir haben ja leider immer noch keinen Disclaimer für den Podcast. Also für diese ganzen Leute, die jetzt schon wieder wild in die Tasten gehauen haben oder immer noch hauen und so, ne? Ach, Leute, macht euch mal locker, atmet mal locker durch die Hose. Ist doch nur Späßle, ist doch nur Humor.
Haben das alle verstanden?
Ich glaube, da hätte niemand was gesagt, weil die wären ja alle deiner Meinung gewesen. Also, dass ich Antisemit bin.
Ich habe ja eben schon ein paar Sachen gesagt, deswegen. Aber dazu vergessen zu sagen, dass ich das natürlich nicht ernst meine. Und das,
nicht immer.
Das
nicht
sollte immer. Man machen, weil das Internet, gerade das deutschsprachige Internet versteht nicht Sachen wie Ironie und Humor generell. Ist schwierig.
Schwierig. Ja, dann darf ich eigentlich nicht über einen humorvollen Film sprechen, wie Young Frankenstein, oder?
Ah doch, probier's mal.
Okay, aber ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, Life Stinks, also das Leben stinkt, ist, glaube ich, schon so der mich am meisten irgendwie begeistern konnte von ihm. Weil das ja letztlich auch die schönste Kapitalismuskritik von ihm ist. Wo ein Reicher zum Armen wird und mehr oder weniger umgekehrt. Den habe ich irgendwie immer abgefeiert, weil er selbst ja da auch die Hauptrolle hatte. Da hat er ja den Milliardär gespielt.
Natürlich.
Hier spielt Gene Wilder Dr. Frederick Frankenstein.
Willy Wonka.
Genau, der Erste, ne?
Willy Wonka der Erste.
Nein, der erste Willy Wonka, so.
Yeah.
Dann haben wir einen coolen Peter Boyle, der hier das Monster spielt, den man auch sofort erkennt. Ne, hier vor allem von Raymond, wie hieß er, die Serie? Da sind die schlechten Recherchen jetzt hier gerade.
Ja, die Fakten, du musst es ja nicht Fakten halten, Peter. Alle lieben Raymond, everybody loves Raymond.
Genau, richtig, genau. Ach so. Das ist ja das hat ihn ja, glaube ich, so mit am meisten bekannt gemacht, sag ich mal. Der spielt ja das Monster. Dann haben wir den Martin Feldman, der den Igor oder den Igor spielt, ne, weil...
Igil!
Genau. Weil es hier auch nicht um Frankenstein, sondern um Frankenstein geht. Ne? Also da wollte man sich dann lustig, sag ich mal, von dem Original entfernen. Aber das ist natürlich Quatsch. Und die Madeleine Kahn, die spielt hier die Elisabeth, die Gehilfin von Dr. Frederick Frankenstein. Die gute Madeleine Kahn spielt die Frau. Und es ging mir eigentlich um die Gehilfin, die Inga. Die wird ja von Terry Garr gespielt. Und der Film erzählt halt letztlich alles, was die Classic Universal Frankenstein-Verfilmungen auch schon erzählt haben. Ne, angefangen bei Frankenstein, über Frankensteins Braut, über Frankensteins Sohn. Einige Kapitel, ne, unter anderem die von Frankensteins Braut, in der das Monster einen blinden Einsiedler besucht und da eigentlich lernt, was Freundschaft heißt. Hier in der Parodie lehrt er natürlich nichts großartig, außer dass der Einsiedler von Gene Hackman gespielt wird. Also das lernen wir, was ein cooles Cameo ist. Aber ansonsten muss ich sagen, ist der Film mir gar nicht so gut im Gedächtnis geblieben.
Du hast ihn gesehen jetzt und hast es schon wieder vergessen.
Jein, also ne, der erzählt halt die mehr oder weniger klassische Frankenstein-Geschichte, aber ich muss sagen, es ist mir wenig hängen geblieben von dem, was er an parodistischen Ideen mitbringt. Abgesehen vom lustigen Ausspiel von einem Gene Wilder oder halt von Peter Boyle als das Monster, ist da wirklich bis auf ein paar Wortspiele echt nicht viel hängen geblieben.
You're putting me on.
No, it's pronounced Frankenstein.
Do you also say Frederick?
No, Frederick.
Well, why isn't it Frederick Frankenstein?
It isn't, it's Frederick Frankenstein.
I see.
You must be Igor.
No, it's pronounced Igor.
But they told me it was Igor.
Well, they were wrong then, weren't they?
Und so bin ich tatsächlich auch letztlich ein bisschen enttäuscht von diesem Film. Der hat zwar einiges abgeräumt, was so Preise und so angeht, aber diese Slapstick-Parodie würde ich tatsächlich zu seinen Schwächeren zählen.
Ich habe den gar nicht gesehen, ich habe gar nicht so viele Mel Brooks-Filme gesehen. Nö. Ich habe, wie gesagt, Spaceballs kenne ich halt, ne? Den habe ich auch rauf und runter geguckt. damals. Ansonsten hier und da mal ein Film, aber wirklich nicht viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ist mir auch häufig ein bisschen zu albern. Also gerade aus heutiger Sicht.
Ja.
Obwohl ich Mel Brooks schätze natürlich. Ich respektiere ihn für alles, was er so gemacht hat und so. Und fand ihn auch in der einen Staffel Curb ziemlich geil. Da macht er das Musical The Producers.
Okay.
Da ist er auch noch mit, damals war er auch schon 120 oder wie alt ist der jetzt? 50 Jahre alt. Und immer noch als Typ ist der halt lustig und ist ja sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Aber seine Filme, wie gesagt, Spaceballs fand ich immer cool früher. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so witzig finde. Den Rest, was ich so kenne von ihm, fand ich immer in Ordnung.
Ja, über mehr geht ja auch nicht hinaus. Ja, von daher war ich dann doch leider ein wenig enttäuscht.
Dann komme ich jetzt mal zu einem, naja, Geschenk ist es nicht. Kai Pino hat mir den bei unserem Weihnachtstreffen in die Hand gedrückt, als wir beim André waren und meinte, so jetzt guck ihn dir mal an. Drei Euro, nimm ihn mit. Und zwar ein Film von Michael Bay. So, jetzt wissen jetzt natürlich die meisten schon, so, oh, Michael Bay und der Manu, das wird nichts.
Das verträgt sich nicht.
Ja, ich möchte voranschieben, ne? Ich hasse Michael Bay nicht, ja? Ich mag einige seiner Filme nicht, aber ich finde auch manche Filme cool oder halt jetzt nicht so schlimm. Ja, also nur weil ich jetzt die meisten Transformers-Filme irgendwie damit nichts anfangen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass zum Beispiel The Rock, ne? The Rock ist ein cooler Film. Bad Boys fand ich nicht so cool wie manche Leute, die ja hochstilisiert haben. Sowas wie Six Underground habe ich mir gar nicht angeguckt. Ambulance war natürlich absolute Rotze. Pearl Harbor gar nicht erst geguckt. Die Insel, ja, war okay. Also es ist so ein Hit and Miss, ne? Ist nicht so schlimm wie bei Roland Emmerich. Roland Emmerich, die Filme sind halt häufig einfach sehr, sehr dumm. Und Michael Bay hat zumindest einen gewissen Stil, den muss man natürlich auch mögen. Ich finde oder fand ihn zumindest eine Zeit lang ausgelutscht und irgendwie immer die gleichen Einstellungen, immer das Gleiche. Fand ich irgendwie, Jetzt habe ich mir den Film aus dem Jahr 2013 Pain and Gain angeguckt. Muss sagen, mein Name ist José Manuel do Guerra-Magno. Ich lebe für Fitness. Nein, das ist der Spruch hier von Daniel Lugo.
Der heißt so wie du?
Genau. Nein, Daniel Lugo ist die Figur, die hier von Mark Wahlberg verkörpert wird.
Marky Mark.
Marky Mark. Back when Mark Wahlberg was Marky Mark. This is how we used to make the party start. We used to sip in with Bacardi Dark. And when it kicked in, you can hardly talk. And by the sixth drink, you can hardly walk. Ja, und dann weiß ich nicht mehr weiter. Das ist Eminem, ja. Kann ich aber nicht mehr weiter. So, der spielt den Daniel Lugo, den es wirklich gibt noch, gab. Denn dieser Fall basiert, dieser Film basiert auf einer wahren Begebenheit.
Aha.
True Crime. Den hätten wir tatsächlich auch mit der Laura mal bei True Crime besprechen können.
Okay.
Kein Scheiß.
Ja, aber ein bisschen abweichend von dem, was wir sonst so besprechen.
Ja, es ist anders, aber es ist halt auch ein wahres Verbrechen.
Ja.
Wir befinden uns in Miami in den 90er Jahren und der Daniel Lugo ist halt so ein Typ, der im Fitnessstudio arbeitet und selbst auch sehr gut durchtrainiert. Er lebt halt für Fitness, ne? Findet er halt geil. Bodybuilding und so. Gut, Mark Wahlberg passend gecastet. Ich finde ihn auch irgendwie sympathisch. Also ich sehe den gerne in Filmen.
Ja.
Er trifft dann auf zwei weitere Darsteller. Ein Darsteller, ein Schauspieler, die auf jeden Fall auch sympathisch sind. Anthony Mackie, der den Adrian spielt, und Dwayne, aka The Rock Johnson, der den Paul spielt.
Jesus Christ himself has blessed me with many gifts. One of them is knocking someone the fuck out.
Und die drei finden sich zusammen, weil sie nämlich den Victor Kershaw, gespielt von Tony Shalhoub, den wir als Monk kennen, hauptsächlich, die möchten den ausnehmen. Der ist nämlich ein reicher Sack, also entspricht dem jüdischen Klischee, sag ich mal. Der ist nämlich einer, wie soll man sagen, also der hat den Daniel Lugo als Personal Trainer da in diesem Fitnessstudio engagiert, deswegen weiß der halt viel über den und der will den halt kidnappen, erpressen und die Kohle von dem abzwacken. A simple plan, würde Sam Raimi und die Coen-Brüder würden die sagen. Und dieser so einfache Plan, der genau wie A Simple Plan ja auf einer wahren Begebenheit, glaube ich, beruht, ist dann doch gar nicht so einfach umzusetzen. Die ersten zwei Anläufe funktionieren nicht richtig und wenn sie dann soweit sind, ja, erkennt der Victor Kershaw halt den Daniel Lugo, also die, obwohl sie ihn verbunden haben, die Augen und so weiter, und die müssen den, also er spielt da erstmal nicht mit, weil der Kershaw sehr, der ist nicht so ein typischer, der ist nicht mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren, das wollte ich sagen. Mhm. Ne? Der hat halt schon durch sein Leben gekämpft und weiß, wo er herkommt und so weiter. Deswegen knacken die den halt nicht so schnell mit ihren Folterversuchen. Und das ist auch rechtlich alles nicht so einfach, da irgendwie das ganze Vermögen einfach mal rüber zu schreiben und mit irgendwie einer Unterschrift, die sie aus ihm rauspressen und so. Naja, auf jeden Fall, diese Spirale dreht sich immer weiter, die bauen immer mehr Scheiße, es kommen immer mehr Menschen zu Schaden und es ist irgendwie, es sind witzige Umstände, aber da, wenn man halt bedenkt, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht, eigentlich sehr traurig und echt scheiße. Und jetzt kommt's. Es hätte keinen besseren dafür geben können, als Michael Bay das zu inszenieren.
Okay.
Da fragt man sich, Warum? Wieso? Da fragt man sich, woran hat die Lehen? Ich sag euch jetzt, woran die Lehen hat. Miami, 90er Jahre, Prototypen, Bodybuilding, ne, alles so. Das kann Michael Bay einfach geil inszenieren. Da passen halt diese ganzen Kameraeinstellungen, diese blöden Drehungen, die er da immer macht mit seiner Kamera und natürlich dann irgendwie hübsche Menschen in Szene setzen. Das kann der ehemalige Werbefilmer einfach, das hat der drauf. Ja. Dann kommt noch hinzu, dass das hier eine bitterböse Satire auf den amerikanischen Traum ist.
Aha.
Denn es geht wirklich darum, dass halt dieser Daniel Lugo, dass er sagt so von wegen, ey, ich will doch auch Kohle, ich will das, was mir zusteht, ne, American Dream, ich will mich hocharbeiten. Er versucht aber eine Abkürzung zu nehmen, indem er halt zum Verbrecher wird und den Leuten, die halt die Kohle haben, die einfach wegnehmen möchte. Und zwar auf brutale, illegale Art und Weise. Und das ist halt auch so krass, wie die den auch dann loswerden wollen und so. Der Kershaw überlebt's halt irgendwie, Spoiler, und engagiert Ed Harris, der so ein Typ ist, der die dann ausfindig macht. Dann geht's halt wirklich um Leben und Tod.
Jawohl.
Aber irgendwie ist es unterhaltsam, der ganze Film, aber eigentlich halt auch eine bitterböse Satire, eine Parodie auf den ganzen Scheiß. Und da muss ich wirklich sagen, da hat Michael Bay genau den Ton getroffen. Also es passt optisch und er hat halt wirklich was zu erzählen. Es ist halt wirklich, das ist halt diese Geschichte super interessant, weil man halt auch mal sieht, so diese Illusion des amerikanischen Traums, dass es eigentlich auch totale Scheiße ist und dass es halt auch nichts wert ist. Und vor allem nicht mehr wert als ein Menschenleben oder gleich mehrere Menschenleben. Deswegen, der Film hat mir vollkommen überraschenderweise gut gefallen. Einfach mal abends reingeschmissen nach dem Motto, ja, jetzt gucke ich mir halt das hier mal an, was der Kai mir da gegeben hat, was er mir da empfohlen hat. Und ich muss wirklich sagen, Pain and Gain ist auf jeden Fall der unterschätzteste Film von Michael Bay, das kann ich sagen. Der hat nur 86 Millionen eingespielt, US-Dollar, an der Kinokasse. Er war jetzt auch nicht so teuer wie seine ganzen Transformers-Dinger und so, ne?
Ja.
26 Millionen gekostet, also ich glaube, das lief okay. Mhm. Aber der ist dann insgesamt, glaube ich, ein bisschen untergegangen, ne? Also ich weiß gar nicht, warum in seinem Schaffen dieser Film, außer vom Kai, ich habe nur den Kai immer Tönen gehört.
Ja.
So, das ist er, das ist der Film, den musste gucken, den musste gucken.
Ja, aber das ist ja auch eine astreine Komödie, oder? Damit hat er sich ja in der Regel ja keinen großen Namen gemacht, ja eher komplette Actionreißer.
Nein, der hat harte Action zu bieten, ne?
Ja, aber das suggeriert doch der Trailer und das Marketing, glaube ich, gar nicht groß. Also der Film wurde doch als Komödie vermarktet.
Ja, soweit ich weiß, ich habe auch, glaube ich, nur ein, zweimal den Trailer gesehen und habe gedacht, na gut, so ein paar Pumper, so in irgendwie Neon eingefangen, Werbefilm-Ästhetik von Michael Bay brauche ich nicht.
Ja.
Aber er hat wirklich Inhalt, der Humor funktioniert, auch wenn er bitterböse ist, finster. Wenn dann mal tatsächlich was passiert, dann ist es halt ähnlich wie bei Bad Boys 1 und 2, dann wird das auch blutig und dann splattert der auch manchmal, ne? Also der ist schon, FSK 16 ist halt absolut gerechtfertigt, weil der dann schon ein paar harte Szenen zu bieten hat und damit habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Ja, ist super, also entlarvt wirklich den American Dream als die Illusion, die er ist und hat so ein paar witzige Cameos zu bieten, also zum Beispiel Wladimir Klitschko, ganz kurz zu sehen. Dann haben wir ein paar sehr krasse Nebenrollen. Larry Hankin spielt eine Nebenrolle, Rob Corddry und vor allem Ken Jeong, den man hier kennt von aus Community, vor allem.
Okay.
Peter Stormare ist auch kurz zu sehen.
I love him.
Da sind schon wirklich gute Leute dabei und das ist, ja, wie gesagt, völlig überraschend, für mich zumindest, ein ziemlich ordentlicher Film.
Schön, werde ich mir auch mal reinziehen.
Mach das mal, leicht dir aus.
Das ist nett von dir, du bist nicht so herzlos, wie ich dich in Erinnerung habe.
Ja, täuscht manchmal.
Herzlos ist auch der nächste Film, den ich kurz besprechen möchte, nicht? Ein Film von Philip Ridley. Sagt dir das was?
Nee, ist das der Riddler? Nee, das ist Edward Nigma. Nee, sagt mir jetzt vom Namen her spontan nichts, ne?
Mir auch nicht, aber der Film und Trailer und so suggerieren, dass man den kennen sollte. Und es kann auch sein, dass man den kennen sollte, zumindest als Cineast.
Ich bin ja kein Cineast, ich bin Cinephil.
Ach so.
Cineasten sind Leute, die Filme machen, wenn man es genau nimmt. Wir müssen ja bei den Fakten bleiben, Peter.
Ja, dann hätte ich gerne eine Definition.
Cineasten sind Filmemacher im Prinzip. Und das, was wir sind, also Konnoisseure des Kinos, die es geil finden, sind cinephile Menschen.
Sind wir cineastisch zu begeisternde Menschen.
Würde mich wundern, wenn das nicht der Fall ist.
Aber auf jeden Fall sollte es Filmliebhabern angeblich ein Begriff sein. Der hat wohl auch literarische Erfolge errungen, musikalische Erfolge, aber auch cineastische Erfolge. The Reflecting Skin, also der Titel kam mir zumindest bekannt vor, 1990.
Ja, den habe ich gesehen. Ich darf nur nicht sagen, wo ich den gesehen habe.
Ach, okay.
Dann weiß ich ja auch, wer das ist.
Ja,
der macht nämlich ziemlich gute Filme sogar.
Ja, okay.
Ja, weil The Reflecting Skin, aka Schreien der Stille, ist ein Top-Film. werden.
Ja, das hat man hier auch suggeriert. Und ich glaube, ich werde ihm zumindest mal eine Chance geben. Aber den habe ich jetzt nicht mitgebracht, sondern ich habe Heartless mitgebracht aus dem Jahre 2009. Das ist an, wo sein dritter Film oder so. Auf jeden Fall hat auch immer einige Jahre vergehen lassen, bis er dann wieder einen Film gemacht hat. Das ist ein Film, in dem der gute Jim Sturgess, weißt du, meine ich?
Jim Sturgess?
Sturgess?
Ja, würde ich sagen.
Okay. Jim Sturgess die Hauptrolle übernommen hat. Und der spielt einen jungen Fotografen, der gebrandmarkt ist, mehr oder weniger. Der hat ein Muttermal beziehungsweise ein Brandfleck, der aussieht wie ein Herz. Und das zeichnet nicht nur sein Gesicht, sondern sein Leben, weil er sich dadurch unwohl fühlt, weil er auch natürlich dementsprechend Vorurteilen von anderen sich gegenüber sieht, und das bedrückt ihn halt auch. Ne? Das macht ihn sehr depressiv. Er ist dann auch sehr in sich gekehrt und hat quasi auch keine Freunde und kann halt eigentlich nur von einem schöneren Leben träumen. Ne? Also es ist quasi das so klassisches Außenseiter-Drama. Und dieser junge Mann, der läuft dann halt durch, ich meine, es ist London, Ende 2000ern, und macht dort Fotos und beobachtet in seiner Nachbarschaft Jugendliche, die Gewalt, sag ich mal, ausüben. Allerdings scheinen diese Jugendlichen mehr wie so Monster zu sein. Also die haben halt eine menschliche Figur, sind auch menschlich gekleidet, aber wenn man deren Gesichter zu sehen bekommen müsste, sieht man eher Fratzen. Also die sehen dann schon eher aus wie so Monster, und da muss ich auch sagen, das CGI, was da genutzt wurde, war jetzt scheiße. Also es war wirklich nicht gut. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass das jetzt kein wirklich hochbudgetierter Film ist, aber das ist auch erstmal zweitrangig, weil es letztlich am Anfang so ein bisschen genutzt wird, um Grauen irgendwie zu erzeugen, und am Schluss halt eingesetzt wurde für das Gleiche, aber es ist jetzt kein Rohrkrepierer, aber es ist halt schon ein bisschen störend, dass das so scheiße aussieht. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt für die gesamte Stimmung des Films wichtig, weil es nur am Anfang und am Ende halt auch wirklich auftaucht, beziehungsweise zu sehen ist. So, und dieser junge Fotograf kriegt eines Tages von, das ist dann so ein bisschen wie die Faustgeschichte, kriegt dann von einem Mann ein Angebot, das er dann letztlich auch nicht ablehnen kann. Er muss etwas machen, was auch so ein bisschen in Verbindung mit diesen gewalttätigen Jugendlichen steht, um letztlich von diesem Brandmal befreit zu werden, damit er das Leben leben kann, was er sich halt wünscht, ne? Mit einer schönen Frau, die er auch schon kennt, mit der er sich das auch schon quasi so ein bisschen vorgestellt hat. Und er geht halt diesen Deal ein, ohne zu wissen, worauf er sich letztlich einlässt. Wir haben dann halt hier den Mephisto quasi, ne? Den Teufel, der dieses verlockende Angebot macht, und den Faust, beziehungsweise hier den Fotografen, den Jamie, der dieses Angebot eingeht und dann auf einmal ja aussieht wie ein normaler Mensch, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und dann das Leben halt lebt, dass er die ganze Zeit schon wollte, beziehungsweise wovon er geträumt hat. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Hat natürlich dann eine Konsequenz am Schluss. Ne? Man kann sich natürlich denken, dass das dann halt mit bestimmten Bedingungen verknüpft ist, dass er bestimmte Dinge tun muss, die seiner moralischen Vorstellung vielleicht so ein bisschen widersprechen. Aber die sind halt geknüpft daran, dass er auf einmal aussieht wie ein hübscher, junger Mann.
So.
Und das hat der gute Ridley, wie gesagt, in einem ja düsteren, fast schon Ghetto von London porträtiert. Es ist dann auch so eine gewisse Sozialstudio, ne, weil wir hatten ja schon, ich hatte ja die jugendlichen Gangster mehr oder weniger schon angesprochen, dann geht es halt um Jugendbanden, aber im Vordergrund steht natürlich Anomalien, ne, körperliche Makel, sich mit Ressentiments quasi konfrontiert sehen muss. Darin verpackt ist dann auch die Liebesgeschichte, der weibliche Gegenpart, ist auch eine Dame, die man kennt. Das ist die, ich weiß ehrlich gesagt schwierig, wie man die ausspricht, Clémence Poésie.
Ja, würde ich auch sagen.
Die kennen wir unter anderem aus Brügge sehen und sterben.
In fucking Bruges.
Genau. Auch zuletzt aus Tenet. Die spielt hier die weibliche, also seine Herzdame, sag ich mal. Und dieses Heartless ist halt natürlich klar zweideutig auf das Herz, was er dadurch verliert, aber natürlich auch was dann an Aufgaben, sag ich mal, auf ihn warten. Letztlich ein, ja, in Anführungsstrichen bewegendes, Sozialdrama, eine Außenseiterstudie, die so vom menschlichen Kern her sehr interessant war, ne, auch die richtigen Fragen und letztlich dann auch Antworten liefert. Was mir halt, wie gesagt, nicht so gefallen hat, waren diese komischen CGI-Fratzen. Ein paar Effekte, wenn es dann halt rumgeht, die Mephisto-Figur so ein bisschen übernatürlich wirken zu lassen. Da hätte ich mir da ein bisschen mehr Budget erhofft oder halt gesagt, so, das hätte man auch irgendwie anders gestalten können. Da hätte man dann so ein bisschen mehr so mysteriös, ne, angedeutet zeigen können. Man hätte halt die Fratzen auch nicht komplett zeigen müssen. Da habe ich jetzt irgendwie die Sinnhaftigkeit nicht drin gesehen.
Oder also Practical Effects, wie bei The Seventh Curse zum Beispiel.
Ja.
Spreche gleich drüber.
Auf jeden Fall wäre mehr als willkommen gewesen, weil ja auch das Muttermal quasi, also das Brandmal ja quasi auch ein Practical Effect war. Das hätte das Ganze schon etwas, weiß ich nicht, authentischer, aber ein bisschen glaubwürdiger rübergebracht. Was ich schade fand, weil so die Grundidee und die Grundumsetzung, die hat mir eigentlich gut gefallen. Wurde dann halt immer nur durch solche handwerklichen Unzulänglichkeiten dann gestört. Hat allerdings Potenzial von ihm zeigen können, hatte einen vernünftigen Spannungsbogen und dann eine Auflösung, mit der ich auch schon ein bisschen gerechnet habe, aber die dann auch irgendwo verständlich ist und dann tatsächlich nochmal in eine andere Richtung geht, sag ich mal. Also das ist schon, was man so den Film über immer so im Subtext mitschwingen sieht, also was so das Sozialkritische angeht, aber dann am Schluss auch nochmal schön ausformuliert wird. Auf jeden Fall ein Regisseur, der jetzt bei mir auf der Liste gelandet ist, und wenn du jetzt sagst, Reflecting Skin sei cool oder noch besser, dann werde ich mir auf jeden Fall mal das eine oder andere Werk von ihm nachholen.
Philip Ridley beim Bujo Omega zum Beispiel, unter den Bujologen, ist er sehr geschätzt.
Okay.
Und ich habe The Reflecting Skin tatsächlich mal gesehen. Ich glaube, ich habe ihn sogar eventuell vielleicht sogar hier im Podcast besprochen, aber ich kenne nur diesen einen von ihm.
Gut, aber ne, wenn der dir schon gefällt, warum nicht? Das soll auch sein Bester sein, ist aber auch häufig so. So die Erstlingswerke, ne? Denken wir an Peter Jackson, Bad Taste, immer noch sein bester Film.
Nein, Braindead ist sein bester. Aber,
aber
guter, netter Versuch, das mal wieder hier zu droppen.
Überhaupt kein Versuch. Das war ein gelungener Drop.
Ja, aber ich spreche die Wahrheit und sage, Braindead ist tatsächlich noch besser. Ist sogar noch besser, weil für ein Debüt ist halt Bad Taste unfassbar krass.
Unfassbar geil.
Ja.
Egal. Du hast jetzt auf jeden Fall auch noch einen schönen Film mitgebracht, den ich dir geschenkt habe.
Woher willst du wissen, dass der schön ist?
Ja, also, dass der gut ist. Das hast du gespoilert.
Wann, wie, wo habe ich das gespoilert?
Privat.
Ja, off Microphone.
Wir sind transparent.
Ja, der transparente Podcast. Nur mit Fakten. Demnächst komplett ohne Meinung, einfach nur Fakten. Der Film heißt The Seventh Curse aus dem Jahre 1986. Es ist eine Fantasy-Action-Horror-Komödie mit folgenden Darstellern, die ich jetzt alle nur liste.
Du hast ein bisschen zu viel Emotion drin, bisschen robotermäßig, bisschen so Lantimos-mäßig wie in den ersten Filmen.
Ja, richtig, ich wollte nur Fakten präsentieren.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, den hast du mir auf Blu-ray geschenkt in einer sehr schönen Edition von 88 Films. Wie immer ein doppelseitiges Cover, und zwar schön. Einmal das Originale von damals aus den 80ern und ein neu gezeichnetes. Und die haben beide ihren Charme, ich finde die beide ziemlich cool. Das Modernere ist tatsächlich noch ein bisschen mehr.
Mhm.
Und das ist ein Film, von dem ich nichts wusste, hatte mir gar nichts gesagt, aber Cho Yun-Fat spielt mit.
Richtig.
Und Maggie Cheung zum Beispiel. Regisseur ist Lam Gai Kai, von dem ich, glaube ich, nichts... Doch, Story of Ricky hat der gemacht.
Ach, den kennt man noch. Über den haben wir immer noch nicht gesprochen.
Ja.
Ja.
Schauen wir mal, was wird. Ja, gut. Auf jeden Fall. In diesem Film geht es sich um Folgendes. Es gibt da so eine Rahmenhandlung. Also was ich sagen wollte, was ich cool finde, 88 Films hat den aufgelegt in guter Qualität. Original mit mal wieder miesen englischen Untertiteln. Ich weiß nicht, warum das so häufig ist bei asiatischen Filmen. Hier jetzt eine aus Hongkong. Dass die so Sachen so wortwörtlich übersetzen.
Mhm.
Da sagt ja hier der eine der Frau so, you are very headstrong. Ich glaube, es soll stur heißen. Aber es ist sehr schön, dass sie es mit headstrong übersetzt haben. Da merkt man, dass sie irgendwelche Sprüche oder Floskeln Wort für Wort übersetzt haben, was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber naja.
Stubborn, oder?
Wäre das richtige Wort gewesen, richtig. Hier geht es um einen Forscher oder was auch immer, der auf einer Forschungsreise in Thailand eine junge Dame rettet, die wir auch direkt hier nackig sehen, also ne, es gibt Bubis zu sehen, und er rettet die, wird dabei aber mit dem Blutfluch belegt, also mit den 7 Blutflüchen, ne? Also The Seventh Curse ist es deshalb, weil 6-mal ist dieser Blutfluch schon ausgebrochen, das heißt irgendwie in seinem Bein oder irgendwo am Körper geht dann halt eine Wunde auf und dann kommt da Blut raus und den 7. würde er nicht überleben.
Hm.
Er hat so ein Gegengift, was nur ein Jahr hält ungefähr, genommen und nach einem Jahr muss er halt wieder nach Thailand, um irgendwie zu schauen, dass er da halt so eine langfristige Lösung finden kann.
Hm.
Das ist eigentlich schon die Story. Und die erzählt halt jemand auf so einer Party in so einem Gentleman's Raum irgendwie. ne, wo da die Leute in so Chesterfield-Möbeln sitzen und schick angezogen, nice. Zigarre puffen und was Leckeres trinken. Und das ist im Prinzip die Geschichte. Und auf dieser Reise dahin treffen sich auf alle möglichen komischen Sachen. Jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist ein unglaublich unterhaltsamer Film, der auch nur so 80 Minuten geht. Also ich habe jetzt da die ungeschnittene Fassung, geht glaube ich 83. Steht so auf der Blu-ray zumindest drauf, auf der Amaray. Und die gekürzte internationale Fassung ist glaube ich 80 Minuten nur, aber da fehlen glaube ich nur so Szenen aus der Rahmenhandlung. Ne? Nicht so wild. Er fängt schon mal an mit so einer richtig geilen Action-Szene, die so jetzt nicht ganz Hardboiled-mäßig ist, aber so ein bisschen in die Richtung geht. Also schöne Shootouts und Action und die hauen sich da auf die Fresse. Es ist ein bisschen lustig, weil die kämpfen, aber das ist so ein bisschen vorgespult, damit das aussieht, als wenn die schneller kämpfen. Mhm. Das ist ein bisschen albern, aber ja, gut, der alberne Humor gehört dazu bei den Hongkong-Filmen, bei den meisten zumindest, die da den Genrebereich bedienen. Hm. Selbst bei irgendwelchen, ne, komischen Kannibalen-Thrillern ist ja das Humorelement in den meisten Filmen da zu finden. Und hier ist wirklich so, Indiana Jones trifft auf, weiß ich nicht, auf alles Mögliche. Also es ist, wie gesagt, Fantasy-Film, es ist Action-Film, es ist Komödie, es ist Abenteuer-Film, es ist alles drin. Das macht einfach nur Spaß. Practical Effects natürlich viel. Es gibt dann so die Ghost Children. Aha. Das sind dann so, ist dann so eine, sieht aus wie so ein Neugeborenes oder ein bisschen wie so ein Fötus, aber halt so als Monsterform. Das kann so rumfliegen. Dann können dieser Stamm, wo die da sind, um diesen Fluch da zu brechen, die können den Old Ancestor beschwören. Das ist dann so ein Skelett. Und da gibt's auf jeden Fall sehr lustige Kämpfe, also halt mit diesen Figuren. Gleichzeitig gibt's aber halt auch Shootouts, die sehr blutig sind. Es gibt Kopf ab und so. Es gibt halt, also irgendwie ist alles drin. Also das ist halt irgendwie brutal, aber auch einfach spaßig. Das war ein richtig geiles Geschenk. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Also es ist wirklich kurzweilige Hongkong-Action-Unterhaltung mit Fantasy-Elementen. Also ein Genre-Mix, der so wild ist, habe ich gar nicht mit gerechnet. Kannte ich nicht, war eine absolute Überraschung. Also es gibt nichts, was man in den Film nicht mögen kann, glaube ich, wenn man auf sowas dann halt steht. Eine ganz tolle Ergänzung zu meiner Sammlung. Ich bedanke mich recht herzlich. Absolute Empfehlung natürlich.
Sehr gerne. Deshalb habe ich den ja ausgesucht. Chow Yun-Fat ist natürlich auch immer ein Argument.
Ja, also der Chow Yun-Fat spielt hier keine große Rolle.
Was?
Nee, der hat gar nicht so viel zu tun. Hat aber am Ende hat er einen wichtigen Auftritt.
Okay.
Muss man sagen. Er kommt da mit so einer Bazooka um die Ecke und ballert so ein Viech weg. Ist halt ja, total geil. Ja, auf jeden Fall.
Dann ist Krieg.
Da rechnet man halt auch nicht mit. Ne? Man denkt so, okay, jetzt ist hier, weiß ich nicht, ne, das und das. Und auf einmal kommt er um die Ecke, packt einfach eine Bazooka aus. Also es ist halt wirklich wie so ein Cartoon. Und hat genau diesen Charme auch. Das ist cool. Also der Film ist sich für nichts zu schade und das kann man doch einfach nur dankend abfeiern.
Sehr schön. Da bin ich ja froh und freue mich darüber, dann auch demnächst von dir die Einschätzungen zu dem letzten Geschenk, das du bekommen hast, zu bekommen. Dem Train hier, wie ist der nochmal?
Murder Train.
Genau.
Night Train of Murder.
Ja, genau.
Aber da hast du ja schon mit Daniel drüber gesprochen.
Ja, aber du kannst mir das ja privat sagen, wie du den fandst.
Privat möchte ich mit dir keinen Kontakt mehr, es reicht mir geschäftlich.
Ja, stimmt, hast recht, das ist eh schon zu viel Kontakt.
Ja.
Ich bin auch dessen überdrüssig.
Reicht langsam, deswegen müssen wir ja mal endlich hier zum Ende kommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch einen großen Batzen vor uns, denn am Schluss wartet ja immer ein großartiger Patreon-Pick auf euch. Und den hat diesmal der teufliche Till auf uns losgelassen.
Der Till Upjoe hier, oder was?
Till Upjoe?
Ja, ist ein Song von Kool Savas.
Kenn ich nicht. Wer ist Kool Savas? Kacke, es bedeutet Schmerz, Junge!
So viel wie ich hab den Flavor. Das ist der beste Rapper Deutschlands. Junge.
Ach, war das nicht Otto? Otto Walkes?
Otto Walkes, der beste Rapper.
Dachte ich, okay. Gut. Die Rede ist von Bataillon der Verlorenen.
So, so.
Oder italienisch. Uomini mini contro. Irgendwie so, vielleicht.
Uomini mini contro. Ja. Ich hab's jetzt nicht in eine Übersetzungsmaschine gepackt, aber ich würde sagen, das heißt, der Mann, der dagegen ist.
Ja?
Ja, da kann der Alessandro mich gerne eines Besseren belehren.
Oder Google.
Falls er das hört. Also, ist jetzt ungeschnitten. Peter schneidet jetzt hier nichts raus. Ich gebe es mal in so eine Menschen gegen? Männer gegen. Dagegen. Ja, okay. Ja, so ungefähr. Ja, ne? Also ja, ich glaube vom Sinn her, ja, es ergibt Sinn, wenn wir sagen, worum es geht.
Ja, es geht um Deserteure. Sagen wir es doch ganz geradeaus hinaus.
Volksverräter.
Ja, genau.
Kann man schon sagen.
Ja, ja. Jetzt sind wir definitiv im Ersten Weltkrieg.
Ja, 1916 spielt das hier.
Genau. In der österreichisch-italienischen Gebirgsfront. Also, ne? Wo spielt das? In irgendeinem Gebirge. Auf irgendeinem Berg spielt das. Montefiore?
Montefiore, glaube ich. Ne?
Ja, und dort sind die italienischen Truppen auf dem Vormarsch, denn der General Leone möchte die österreichisch-ungarischen Truppen vertreiben von diesem Berggipfel, weil das für ihn ein strategisch wichtiger Punkt ist, von dem aus sie Vorteile hätten und den Krieg dann letztlich wahrscheinlich für sich entscheiden könnten. Und wir begleiten hier ein Bataillon, beziehungsweise letztlich zwei Bataillone von einigen Soldaten, die dann auch von Leutnants, sagt man Leutnant oder Lieutenant?
Auf Deutsch ist es Leutnant.
Ja.
Auf Englisch Lieutenant.
Okay. Dann Leutnants angeführt werden, ne, die dann sozusagen auch dann hier mehrere Schichten, Ebenen, sag ich mal, in der Hierarchie des Militärs halt auch widerspiegeln. Ne, das normale Fußvolk, ja. Die Soldaten und dann Hauptmann, General, Major und solche Leute, die dann die wirkliche Befehlsgewalt haben und letztlich ja dann eigentlich auch wirklich alles opfern würden, nur damit sie irgendwelche strategischen Vorteile haben. Und so sehen wir hier quasi ein Selbstmordkommando angeführt von verrückten Generalen, die hier wirklich jeden Italiener opfern würden, nur damit sie halt diesen Berg erklimmen und wieder in italienische Besitz bringen würden.
Regie hat geführt Francesco Rosi. Film ist aus dem Jahr 1970. Irgendwo habe ich gelesen, untypischer Film für ihn, was das Setting angeht, also Erster Weltkrieg. Mhm. Ansonsten aber so vom Inhalt her typisch. Es ist halt vor allem der General Leone hier wirklich fantastisch fies verkörpert von Alain Cuny.
Auf jeden Fall.
Der hier einfach alles daran setzt, also der wirklich nur aus Prinzipien besteht, der hier die Disziplin noch mitten im Krieg, ja, wenn es um Leben und Tod und hauptsächlich um den Tod geht, Disziplin durchsetzen will, indem er halt ja Fehler damit bestraft, dass die eigenen Leute erschossen werden. Ne? Also ein Fehler wird von den eigenen Leuten einfach mit dem Tod bestraft.
Ja.
Das muss so sein. Und der wird natürlich von allen gehasst, wie die Pest. Ja, weil er wirklich
herzlos ist.
Er ist absolut herzlos. Ich habe das so gesehen, dass er quasi wirklich so den Krieg an sich verkörpert.
Ja.
Weil er kennt halt nichts. Ne? So für ihn Menschenleben spielen keine Rolle. Und die hauptsächlich jungen Italiener, die da sind, wenn die freiwillig da in den Krieg gezogen sind, die meisten zumindest, haben die halt gesehen, was das bedeutet. Die haben das Elend des Krieges mitbekommen, haben es am eigenen Leibe erfahren und haben da nicht mehr so Bock drauf und sehen halt, wie scheiße Krieg ist. Und das ist dem General aber egal. Ne? Also dem Krieg ist ja egal, weil er fragt ja auch irgendwann so von wegen so, lieben Sie den Krieg? Ne? Das ist ihm ganz wichtig. Es geht halt darum, aus Überzeugung da zu kämpfen.
Und im Zweifel auch zu sterben.
Genau, das ja. Und der Sasso zum Beispiel, dieser Leutnant, der setzt sich für seine Leute halt ein.
Genau.
Ganz am Anfang schon, die erste Szene ist ja sehr wichtig, da verlangt ja schon der General direkt, wer hat hier Halt gerufen, der soll mal erschossen werden und der Sasso kriegt das halt auf eine sehr clevere Art und Weise hin, das so vorzutäuschen, dass er da die Person hat für erschießen lassen, weil das halt ein sehr junger, sympathischer Typ war, hat er das halt nicht gemacht, weil er auch den Sinn darin nicht gesehen hat.
Ja, den kann man darin auch nicht finden, ne?
Das ist total sinnlos, weil so wie ich das gesehen habe, haben die Italiener, die wir hier sehen, die italienischen Soldaten, ja, die haben mehr Italiener umgebracht als Österreicher.
Ja, definitiv.
Also die haben sich untereinander zermetzeln oder zermetzeln lassen, weil da irgendwann der General so auf geniale Ideen kommt, wie, ich habe hier mal so ein paar Rüstungen gebastelt, jetzt lauft ihr mal wie Ritter verkleidet hier den Hügel hoch.
Genau.
Das hält schon die Kugeln auf, ne? Ja, das endet natürlich in einem Massaker. Spoiler an der Stelle natürlich, aber es ist ein Fakt wenigstens. Wenigstens stimmt.
Das ist kein Spoiler, das ist, hier sterben die ganze Zeit Menschen, ne?
Ja, und zwar wirklich wie die Fliegen, Band. Sagt man, ja, am laufenden Band. Es ist ganz schlimm. Der Film zeigt einfach, es gibt ja diesen Spruch, ne, zeigt das schlimme Gesicht des Krieges. Wo ich denke, hat der Krieger ein schönes Gesicht?
Nö,
also irgendwie eher nicht, ne? Also er zeigt den Krieg als das, was er ist, und zwar als absolut unmenschliche Qual. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, den Film zu gucken.
Ja, geht mir nicht anders.
Ne, das war so, ich habe schon Bataillon der verloren. Oh, Kriegsfilm, ne? Oh, okay. Das war wirklich wieder so eine Auftragsarbeit. Ne? Da habe ich echt gedacht, so, okay, gut, muss ja sein. Ne? Die lieben Patrons, ne, wenn die sich das wünschen, schiebe ich mir mal rein. So, hab mir den angeguckt auf Amazon Prime. Ne?
Genau.
Da ist der zu finden und ich empfehle diesen Film.
Leider.
Der hat mich sehr überzeugt. Ich finde den wirklich richtig gut. Mhm. Weil der eben, ne, ich bin ja Kriegsfeind oder auch jetzt nicht der größte Freund des Militärs. Da kommen dann wieder die Leute mit, aber guck mal, was die alles machen und so. Ja, die verteidigen Deutschland im Hindukusch und so, ne? Ist alles cool. Die sterben für uns, bla bla, diese ganze Scheiße. Ich fände es schön, wenn das nicht notwendig wäre. Ich weiß auch, dass, ne, natürlich man sich irgendwie verteidigen muss oder sollte, falls es irgendwie zum Äußersten kommt. Ich würde mir das aber nie wünschen. Und dieser Film zeigt das in Spielfilmform, deutet nur an, wie schlimm das sein kann, ja? Und was es dann auch für Konsequenzen gibt. Der Film besteht eigentlich nur aus guten Szenen, die aneinandergereiht sind, die alle eine richtige und wichtige Aussage haben. Gab es ja auch dann die, wo die Verletzten hinkommen, ne? Die kommen dann da vor so eine Anhörung, ist ein Arzt, glaube ich, oder irgendwas, oder der das bestätigen muss, dass die verletzt sind. Dann wirft er halt jedem vor, die Verletzung sei selbst zugefügt und die wollen halt nur nach Hause. Und dann sagt er aber nix da, ihr kommt alle vors Kriegsgericht.
Das sind alles Deserteure, ne? Die haben alle billige Ausreden, um nicht im Krieg fürs italienische Vaterland zu sterben.
Und das ist halt das Wichtigste. Das ist das höchste Gut, was sie da irgendwie verstehen. Es gibt aber auch lustige Szenen.
Ja,
also das mit der Schießscharte 14.
Ach so, ja, okay.
Muss ich sagen, also so bitterböse das ist. So,
ja,
so
ja,
fies und düsterhumorig das auch ist.
Ironisch vor allem.
Ja, es ist halt, also, also kann man das sagen, ohne jetzt zu viel zu spoilern?
Ja.
Es gibt da halt, also die Österreicher sind äußerst gute Schützen.
Scharfschützen.
Genau, ja. Haben die in ihren Reihen und da gibt es so eine Schießscharte 14. Also wenn man da nur eine Zigarette dran hält, wird die halt weggeballert.
Ja.
Und ich sag jetzt nicht wer und so, ne, dann möchte aber eine Person, eine andere Person loswerden und sagt so von wegen, also die Person soll da mal durchgucken und dann schießen sie halt nicht.
Ja.
Und die hat noch eine Pointe, so eine Auflösung, dann noch die Szene, die verrate ich jetzt nicht.
Mhm.
Das war dann irgendwie schon lustig, auch wenn es natürlich böse war. Es gibt ein paar Szenen, ach, jetzt laber ich wieder die ganze Zeit, sorry, Peter.
Du laberst immer, das ist so okay.
Ja.
Das ist ein Laber-Podcast.
Ist okay, ja. Eine Sache wollte ich noch hervorheben, dass zum Beispiel ganz am Anfang dieser General ja irgendwo runterfällt, da an so eine Klippe, an so einen Rand und einer rettet den.
Ja, stimmt, genau.
Und die anderen sind halt
der
so sauer. Ja, die sind so sauer auf den. Das ist halt auch eine ganz wichtige Szene, weil die entlarvt natürlich oder zeigt halt, wie die anderen drauf sind, weil keiner hilft dem, nur eine Person geht hin.
Richtig.
Und der General steht ja dann noch auf und sieht ja dann, ne, so wie über ihn gedacht wird, ist dem aber scheißegal.
Ja, weil solange einer für ihn arbeitet.
Er sagt noch nicht mal was dazu.
Mhm.
Der guckt da nur, ist vielleicht so ein bisschen enttäuscht, aber kaum eine Gefühlsregung. Er hat einfach keine Emotionen.
Ja.
Und ja, die anderen sind halt super sauer auf dem, weil er meinte von mir, oh, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, den loszuwerden und so. Ne?
Ja.
Und ja, das ist halt nicht so einfach. Ne? Vor allem, wenn sie einmal denken, dass er gestorben sei.
Ja.
Ist auch wieder lustig, wo die dann da feiern wollen und so. Und dann,
ja, genau. Und dann trinken sie noch einen zusammen. Ja, stimmt. Es hat ironische Momente, sagen wir es mal so.
Ja,
und die schaffen es dann zwischendurch mal ein Schmunzeln auf unsere Gesichter zu zaubern, weil ansonsten ist das ja natürlich, wie das in der Regel quasi jeder Antikriegsfilm ist. Es ist einfach total bedrückend, was du hier siehst. Es ist tragisch, traurig, weil das nun mal die Realität ist, ne? In natürlich abgeschwächter Form, beziehungsweise heutzutage hat man da ja auch ganz andere Ansichten, sage ich jetzt mal. Also zumindest nicht diese schon in gewisser Form menschenverachtenden Ansätze, die hier verfolgt werden, weil da ist ja wirklich das Leben der Soldaten null wert.
Ja.
Es bekommt ja maximal einen Wert, wenn es verloren wird. Und selbst das ist ja in der Regel nicht gut genug, ne? Weil ja die auch eine starke Verletzung schon als Desertieren quasi angesehen wird.
Ja, vor allem wird denen ja einfach unterstellt, so sie haben es sich selbst zugefügt. Ne?
Ja.
Also es mag ja hier und da wirklich auch mal korrekt gewesen sein.
Ja,
ja.
Ja gut, aber auch völlig legitim. Ne? Ich würde ja auch mich selbst als Pazifisten bezeichnen. Ne?
Ja.
Ich habe ja auch den Wehrdienst verweigert und habe lieber kleine Kinder verprügelt. Das stand mir wesentlich besser. Hat mir auch deutlich mehr Spaß gemacht, als Menschen zu töten.
Ja, lieber nach unten treten.
Genau, nee, nach hinten. Nach hinten.
Ja, genau.
Nee, es war eine Ellbogen. Ich wurde ja getreten und ich habe den Ellbogen zurückgegeben. Egal.
True Story übrigens.
Genau, diese kleine Anekdote möchte ich jetzt aber nicht ausführen, sonst könnte man noch Böses von mir denken.
Ist verjährt.
Oh ja, es sind ja schon mehr als zwei Dekaden vorbei. Interessant fand ich dann auch, ne, dem Ganzen liegt ja auch noch ein Roman zugrunde, danke. Ein Jahr auf der Hochebene, das Italienische werde ich jetzt nicht aussprechen, sonst wird der Alessandro mich steinigen. Da gab es ja tatsächlich ein paar Abwandlungen, vor allem wenn es um Exekutionskommandos geht. Da haben sie das hier ja nicht verniedlicht oder verharmlost, aber schon eher nur in Ansätzen gezeigt, worum es geht. Ne? Da ging es halt in der Regel darum, dass tatsächlich in Real, beziehungsweise in der Buchvorlage sind halt deutlich mehr Menschen in den eigenen Reihen gestorben, beziehungsweise durch die eigenen Leute auch hingerichtet worden. Das wurde halt hier tatsächlich häufiger eher angedeutet, beziehungsweise durch ein paar weniger Opfer dann auch dargestellt. Aber es ist ein krasses, düsteres, ehrliches Bild. Und ich finde halt besonders diese Herangehensweise, diese Hierarchien anzusprechen und dann auch im Subtext sozusagen das auf unsere Gesellschaft so ein bisschen zu projizieren und zu sagen, diese Gesellschaftsschichten ziehen sich halt durch unser ganzes Leben. Egal von wo aus du es betrachtest, du hast immer Leute, die halt den Kürzeren ziehen werden, die Fallobst sind, ne? Ob du jetzt das gesellschaftliche Arm und Reich nimmst oder was auch immer.
Das physische, Menschen, die körperlich überlegen sind oder andere sind unterlegen und Stand, ne, klar, das ist eine finanzielle Schicht oder was auch immer.
Und vor allem, dass du oben immer weniger hast und unten immer viele hast.
Ja, bestätigt auch einfach meine Meinung gegenüber Militär, so diese strikte, also Einhaltung von irgendwelchen, du hast Hierarchien gerade gesagt, ne, aber wirklich so Dienstgraden und dann irgendwie so Befehlsgewalt. Das ist dann auch immer so, dass der General ja immer nur dem Leutnant dann, also der ist ja da, anstatt den Leuten das zu sagen, direkt was zu sagen, sagt er das natürlich seinem Leutnant und der muss es dann den Leuten sagen, obwohl es natürlich jeder gehört hat, der da oben steht. Also ist albern auch einfach. Ne?
Total.
Ich kann das halt manchmal echt nicht ernst nehmen. Ich weiß, dass viele Menschen das total wichtig finden und toll finden und was die Bundeswehr so Tolles für uns alles tut und so. Ey, da sind bestimmt auch gute Sachen dabei. Da sind auch bestimmt gute Leute, die da arbeiten. Ne? Aber ich finde das vom Prinzip her in großen Teilen wirklich albern. Und eben spiegelt halt die Gesellschaft wieder. Und ich finde auch einige gesellschaftliche Normen oder Zwänge, könnte man sie manchmal nennen, finde ich halt genauso albern.
Ja.
Und weiß nicht, warum man sich da an sowas hält, weil der Mensch ist so eigentlich frei, ne? Um jetzt mal die Bella wieder hier zu spielen und dann damit den Kreis zu schließen. Der Film macht das aber wirklich hervorragend, dass er das, wie er das darstellt und vor allem den einen Lieutenant oder Leutnant, der sich dann dagegen stellt und seine Mittel so nutzt, eben nicht diese ganzen blödsinnigen Ideen immer umzusetzen. So, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber der General, der hat ja auch wirklich einfach bescheuerte Ideen.
Ja.
Ja, und weil sie verplempert da wirklich Menschenleben vollkommen sinnlos. Ja, ich meine, Krieg ist an sich schon sinnlos, ne? Aber das ist wirklich, also wie der da die Leute als Kanonenfutter benutzt. Das ist so perfide, bestätigt mich einfach komplett.
Ja, also auch wieder ein starker Film, der den Abschaum Menschheit im Kontext kriegerischer Auseinandersetzung eigentlich nicht besser darstellen könnte. Auch ein Film, den ich dann jetzt als abgehakt sehe, weil ich auch allgemein so in Anführungsstrichen meine Probleme mit Kriegsfilmen habe, das ist nichts, was ich mir gerne anschaue. Ne? Also vorletztes Jahr im Westen nichts Neues.
Ja.
Es gibt immer mal wieder so Kriegsfilme, die ich mir anschaue, wo ich dann die Muße habe, mal so ein bisschen über meinen Schatten zu springen, weil das ist wirklich, das sowas bedrückt mich dann tatsächlich auch. Ne? Dann gucke ich mir lieber irgendeinen Splatterfilm an, wo Eingeweide rausgerissen werden oder weiß ich nicht was, Köpfe rumfliegen oder sonst was immer noch surreal irgendwie daherkommt.
Ja, einfach Unterhaltung.
Genau.
Ich kenne ja Menschen, die wirklich sagen, die gucken einfach keine Kriegsfilme mehr. Die sagen, ja, ey, ich weiß, es ist bestimmt ein super Film, im Westen nichts Neues. Komm und sieh, ich weiß, ihr sagt alle, der ist super. Ich will jetzt kein Name-Dropping begehen oder so, aber da gibt es Leute in unserem Umfeld, die einfach sagen, die sich da verschließen, sagen, nee, brauche ich nicht. Also gibt schon genug und so, habe ich keinen Bock mehr anzugucken. So war es ja bei mir hier auch.
Ja.
Aber ich bin froh, dass ich den gesehen habe, denn ich finde, den kann man schon ganz gut gucken.
Ja, aber es ist jetzt auch wieder dann am Schluss so ein Film, da sagst du jetzt nicht, ja, den gucke ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal an, weil der mir so gefallen hat.
Weiß ich nicht. Also da wird natürlich Zeit vergehen, weil bei mir immer reichlich Zeit vergeht, bevor ich Filme nochmal gucke. Aber einfach jetzt Filmfressen bedingt. Aber ich finde, den kann man wirklich sich gut reintun. Also ich habe mir den ja auch quasi zwangsläufig dann angeguckt und gesagt, naja gut, komm, mach ich das halt jetzt mal. Ich habe jetzt Zeit und habe das überhaupt nicht bereut. Das war gar nicht so, dass ich davon irgendwie jetzt... Also klar, auch das Ende, natürlich ist das bedrückend, wo das Ende einfach passend ist, ne? Es ist wirklich gut gewählt, absolut konsequent und bedrückend, meinetwegen. Aber der Weg dahin ist wirklich, wie gesagt, allein, dass man sich jedes Mal an den Kopf packen kann und sagen, das ist doch jetzt nicht deren Ernst, ey, was machen die hier wieder für eine Scheiße? Und dass es doch ein paar Szenen gibt, die das irgendwie auflockern, finde ich, ja, geht der gut runter? wie sagt man das so? Der ist, als Bier würde man sagen, ist ein süffiges Bier, es geht gut runter, ne? So, und ich finde dafür, dass der eigentlich so fies ist, so perfide Szenen hat, so die Perfidität der Menschheit so widerspiegelt, kann man den gut weggucken.
Okay, lass ich mal als Schlusswort stehen.
Ach so, dann sind wir schon am Ende. Haben wir Feierabend? Guck mal, was gibt's
da? Ja. Nicht? Oder Zeit hier, eine XXXL-Podcast-Folge.
Ja, ist mal wieder ein bisschen länger geworden, aber da waren natürlich auch Beiträge dabei, die es absolut verdient haben.
Definitiv.
Um jetzt mal Revue zu ziehen, da heißt es nicht. Das heißt, um ein Resümee zu ziehen, heißt es. Und den Podcast Revue passieren lassen oder auch Paroli laufen lassen. Ja. Nur gute Filme, die ich besprochen habe. Also du warst jetzt nicht ganz so von allen, aber alle Filme, die ich gesehen habe und die ich in diesem Podcast gesprochen habe, empfehle ich.
Schön.
Das ist krass, ne?
Schön, dass du das sagen kannst.
Ist nicht immer der Fall. Ja. Bedanke mich einfach mal, ne, bei dir, Peter. Bedanke mich bei der Filmfressen-Familie. Bedanke mich bei den Patrons und verabschiede mich jetzt einfach ganz schnell. Bis zum nächsten.
Aber ganz schnell.
Ja.
Dein Gedanke hat alles abgedeckt. Schließ ein Patreon-Abo ab. Schaut am Sonntag auf jeden Fall unser, ja, es ist kein Review, ne, aber es ist unser Sonntagsvideo und dort wird es eine großartige, eine fantastische Begegnung zweier Giganten geben. Darf ich das sagen, wenn ich selbst einer der Gegner bin?
Ja, ja, du bist schon ein Filmfressen-Gigant, ein Titan quasi.
Naja, also beim Quiz bin ich eigentlich eher eine Niete, weil ich in der Regel ja abluse. Aber die Frage ist auch, lose ich gegen den Alpea von Cinema Strikes Back ab? Ihr werdet es erfahren. Am Sonntag ist es soweit. 12 Uhr trete ich gegen Alper Turfan an. Und die große Frage wird natürlich sein, kann der Alpea seinen eigenen Pokal, also zumindest den Pokal, der nach ihm benannt wurde, endlich gewinnen? Eine Chance hatte er es jetzt schon mit der schwächeren Filmfresse. Jetzt muss er sich mit der starken Filmfresse anlegen. Nee, kleiner Scherz, aber wir sind alle gespannt. Ja, also ich nicht, ne? Du ja auch nicht. Wir wissen es ja schon, aber ist, glaube ich, eine interessante Begegnung geworden. Dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Am Sonntag treten wir gegeneinander an. Dabei wünschen wir viel Spaß und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und euch darüber wundert, was für fantastische Filme wir wieder mitgebracht haben. Und in diesem Sinne hoffe ich, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.